Hallo und herzlich willkommen zum neuen Spielboxcast Ausgabe 33. Mein Name ist Manuel Fritsch und wir sind heute wieder am Start, wie immer mit unserem Chefredakteur Stefan Duksch. Guten Morgen.
Ja, natürlich. Guten Morgen.
Guten Tag, Manuel. Du hast dir gewünscht, dass ich guten Morgen sage.
Du sagst es ja mittlerweile immer. Also guten Tag an liebe Hörerinnen und Hörer, diejenigen, die es auch später hören. Zu welcher Tageszeit und Jahreszeit auch immer, schön, dass ihr dabei seid.
Wir sind Mitte März, Aufzeichnung 20.03. war der Redaktionsschluss für diese Folge und wir starten wie immer mit den aktuellen News aus der Branche. Da sind ein paar Sachen passiert, über die es sich lohnt zu reden. Dann haben wir einen spannenden Interviewgast, nämlich Marcel Straub von Strohmann Games. Und natürlich haben wir heute auch mal wieder ein paar Frühjahrsneuheiten gespielt. Also heute gibt es mal wieder ein paar Spieleeindrücke von uns beiden und wie immer Vorschau auf ein neues Heft. So, wir starten mit den News. Es gibt Streit um Concordia. Da ist eine Special Edition auf Gamefound angekündigt und da haben sich die Gemüter entzürnt. Es geht wie so oft dieser Tage um das streitbare Thema KI oder AI auf Englisch. Und zwar wird vermutet von der Community, auf BGG ging es da ab, auch mit Abwertungen des Spiels Concordia, was ja eigentlich ein absolutes Lieblingsspiel von vielen Menschen ist. Das wird gerade hart abgestraft dafür, weil vermutet wird, dass das neue Cover mit einer KI, also mit einer künstlichen Intelligenz erzeugt wurde. Es steht zum Beispiel auch kein Künstler, keine Künstlerin auf der Packung. Inzwischen gibt es ein Update, aber erstmal ging der Shitstorm los und hat sich über diese Special Edition ergossen.
Was zum einen ein bisschen schade ist, weil natürlich völlig untergeht, was eigentlich diese Special Edition eigentlich macht und was sie soll. Concordia 2013 erschienen, 2014 glaube ich nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Ist sicherlich eines der besten Spiele erschienen beim PD-Verlag seinerzeit und eines der besten Spiele von Marc Gerz meiner Ansicht nach auch. Und das wird jetzt im kommenden Jahr, wir reden von einer Special Edition, die 2027 erscheinen wird, von Awaken Realms neu publiziert mit einigen neuen Karten und zwei neuen Modulen, die dazukommt. Also es wird ausgebaut, das Ganze, und es bekommt eine neue Optik. Wir wissen ja, dass dieser Verlag dafür bekannt ist, auch umfangreiche und toll ausgestattete Spiele zu machen. Ja, und dann lesen wir da, wenn man dann bei BoardGameGeek nachschaut, wo das Ganze mittlerweile seit Wochen festgetaggert in der Hotness-Liste an 1 steht, weil die Leute sich darüber die Köpfe zerreden, dass da über 300 Leute sagen, das kriegt jetzt von mir die Wertung 1 von 10, weil da ist künstliche Intelligenz benutzt worden, um das Cover zu gestalten. Wo gesagt, direkt ein Spiel, was 2027 erst erscheinen wird. Daraufhin haben sie dann etwa 190 Menschen bemüßigt gefühlt, eine 10 zu vergeben, um das Ganze wieder auszugleichen. Momentan steht das Ganze bei 4.4 in der Bewertung dieses Spiel und ich schlackere da eigentlich nur noch mit den Ohren. Ich finde es gut, dass darüber diskutiert wird, aber dass dieser Wertungsmechanismus von BoardGameGeek wiederholten Male schlichtweg missbraucht wird, um da ein politisches Süppchen zu kochen oder seine Meinung auszutauschen, das finde ich ein bisschen schade. Und deswegen sind diese Zahlen, ich warne immer davor, mit Vorsicht zu genießen, wie sie zustande kommen bei diesen Spielen. Die Sache, die jetzt eigentlich dahinter steckt, ist da geplant, künstliche Intelligenz einzusetzen oder nicht? Und ist das bei dem Cover gemacht worden? Es gibt seit 2 Tagen eine Stellungnahme des Verlages, der gesagt hat, wir haben uns jetzt mal bewusst in diese Diskussion nicht eingemischt, weil egal, was man sagt, man wird sowieso falsch zitiert, das wird rausgerissen aus dem Zusammenhang. Die sagen jetzt ganz einfach, also es wird in dem finalen Produkt keine AI, also keine künstliche Intelligenz, Kunst geben. Das heißt, die Grafiken werden im finalen Spiel ausschließlich von Künstlern gemacht sein. Das sei auch von Anfang an im Vertrag mit dem PD-Verlag so festgelegt worden. Das passiert. Allerdings benutze man Werkzeuge der künstlichen Intelligenz für Prototyping und verschiedene Arbeitsschritte und man liest da eben entsprechend raus, dass das wohl bei diesem Cover, was ja jetzt erstmal nur als Platzhalter eingefügt worden ist, wohl durchaus möglich sein könnte, dass das passiert ist. Jedenfalls steht da in dicker Schrift nachher in der GameFound-Stellungnahme, wir so hätten darauf hinweisen sollen, dass wir da so etwas gemacht haben, aber es passiert auf keinen Fall im Endprodukt. Und jetzt legt sich momentan gerade so ein bisschen die Aufregung, aber ja, es zeigt einfach, wie sensibel das Ganze ist. Und das haben wir von der Spielbox interessanterweise im letzten Jahr auch einmal ganz kurz zu spüren bekommen. Gott sei Dank nicht in diesem Ausmaß, sondern wir hatten einen Text über ein Buch, über ein neues Buch, Monopoly X. Das kam in den USA aus. Eine sehr spannende Geschichte, die Kollegin Sibyl Weitel ausgegraben hatte. Und wir haben das Ganze, es ging darum, wie Monopoly-Spiele als Fluchthelfer für gefangene US-amerikanische Soldaten benutzt worden, die im Nazi-Deutschland festsaßen, weil nämlich in Monopoly-Spielbrettern Fluchthilfemittel wie Geld oder andere Dinge untergebracht worden sind. Und das musste man illustrieren. Und neben einem Nachbau eines solchen Monopoly-Brettes, denn das Ganze war streng geheim, hatten wir ein Illustrationsproblem und haben dann auf Fotos zurückgegriffen, die der Buchautor Phil Orbein, das hat herstellen lassen mit künstlicher Intelligenz, um für eine Fernsehserie etwas zu illustrieren. Wir haben gesagt bei der Spielbox, als wir es abgedruckt haben, Achtung, das sind künstliche Intelligenzbilder, einfach um es zu illustrieren. Trotzdem haben wir einige Zuschriften bekommen, auch von der Tonfall her durchaus, ich möchte sagen, herausfordernd, aber nicht so unfreundlich wie das, was momentan bei Board Game Geek abgeben. Mhm. Die Leute haben sehr deutlich gesagt, ich möchte, dass ihr keine künstliche Intelligenz benutzt in der Spielbox für Fotos, für sonstige Grafiken, für sonst etwas. Und das erwarten wir auch von Brettspielen. Und das zeigt, wie sensibel dieses Thema ist, dass sehr, sehr viele Menschen sehr genau darauf achten, was sie da bekommen, wie das Ganze aussieht und dass sie da ganz klare Vorstellungen haben, was sie haben wollen, was sie nicht haben wollen, dass man auch Grafiker, Fotografen und so weiter schützt. Und für die Spielbox konnte ich dann immer nur sagen, wir haben das in diesem einen speziellen Fall jetzt einmal ganz bewusst gemacht, aber alle anderen Fotos, und so gilt das für alle Autoren und Fotografen bei uns, die werden natürlich selbstständig gemacht und angefertigt. Und das gilt auch für die Texte. Das ist bei uns immer noch Handarbeit beziehungsweise technische Arbeit mit dem Fotoapparat. Und so wird das auch bleiben. Aber man zeigt, wie sensibel die Szene ist und wie schnell dann aber auch so eine Diskussion aus den Fugen geraten kann, dass das so abgeht, wie ich das eben beschrieben habe, dass mehrere Leute dann da auch sehr böse bis bösartige Stellungnahmen dort reinschreiben und sagen, das geht überhaupt nicht, dass ihr das macht und ich werde nie wieder ein Spiel von euch kaufen. Ja. Das ist natürlich traurig.
Ja, man muss aber auch sagen, selber schuld, Awaken Realms. Warum habt ihr es denn nicht klar kommuniziert? Es ist ja jetzt nicht so, als wäre das ein komplett überraschendes Thema. Das ist so ein bisschen wie, huch, die Leute reagieren allergisch auf KI, das wussten wir ja gar nicht. Das ist so ein bisschen wie die Bahn, die jedes Jahr erschrocken ist, dass Schnee auf den Schienen ein Problem sein könnte und dann die Züge ausfallen. Also das ist doch so dermaßen stark im Thema, dass wie unsensibel kann man bei einer Gamefound-Kampagne sein, um das nicht zu realisieren, dass man das einfach klar hinschreibt. Hätten die klar hingeschrieben, dieses Cover ist ein Prototyp, wurde mit KI generiert, hätte sich keiner aufgeregt, wenn sie das eben auch gleich gesagt hätten. Im fertigen Produkt wird keine KI sein, das ist nur ein Prototyp, die Modelle sind mit KI verfeinert, wir haben das als Werkzeug benutzt. Keiner hat dagegen, was KI als Werkzeug zu nutzen. In Photoshop und alles sind KI-Tools drin. Leute nutzen ChatGPT heutzutage wie Google. Das ist völlig normal geworden, aber da muss man es aber halt klar kommunizieren. Das Problem war einfach nur, das nicht hinzuschreiben und dann ist der Shitstorm einfach vorkalkuliert. Kann man jetzt natürlich vielleicht auch böse unterstellen, dass man sagt, hat man das vielleicht absichtlich genutzt, um Aufmerksamkeit auf die Gamefound-Kampagne zu lenken? Möchte ich jetzt nicht unterstellen, aber kenne ich aus der Videospielwelt, dass da teilweise auch solche Shitstorms provoziert werden, indem irgendwelche Leaks passieren oder irgendwelche Sachen in den Raum geworfen werden, die dann nachher revidiert werden. Also könnte man vielleicht auch nochmal darüber nachdenken. Unabhängig davon bin ich voll bei dir, dieses Review-Bombing ist der falsche Weg. Also ich finde, wenn man als Konsument, als Konsumentin keine KI nutzen möchte, dann stimmt mit eurem Geldbeutel ab, aber nicht mit einer Wertung, die dafür da ist, die Qualität eines Spiels inhaltlich zu bewerten und schon gar nicht ein Spiel von 2014, wo noch keiner irgendwie über KI nachgedacht hat. Ja, also das hat das Spiel, der Autor, die Menschen, die dieses Spiel entwickelt haben, nicht verdient, da jetzt irgendwie eine Einserwertung zu kriegen, weil eine Special Edition der Zukunft irgendwie KI nutzen könnte. Das, finde ich, ist der komplett falsche Weg. Das Schlimmste, was man Awaken Realms antun möchte, ist, dass das Spiel nicht zu fanden auf Gamefound. Wisst ihr, was ich meine? Also stimmt mit dem Geldbeutel ab und nicht mit einem Review-Bombing. Das, finde ich, ist der komplett falsche Weg. Dass die Diskussion darüber so erhitzt und da ist, finde ich wichtig. Also ich finde es auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, unabhängig von KI oder nicht, dass auf Spielepackungen nicht der Illustrator oder die Illustratorin einfach einen festen Platz hat. Bei vielen Spielen, bei vielen Verlagen ist es so, dass immer auch IllustratorInnen auf der Packung stehen, Die Autor und die Autorinnen mussten lange Zeit dafür kämpfen, dass sie überhaupt drauf sind. So Spiele wie Scotland Yard haben es ja nicht gehabt. Und dann gab es the Rising of the Autoren Game, wo das dann völlig normal war heutzutage, dass die Autoren und Autorinnen vorne draufstehen. Und das sollte mit den IllustratorInnen gerade im Zeitalter der KI, finde ich, erst recht bei allen Verlagen Standard sein. So auch hier.
Jedenfalls gibt es noch eine ganz aktuelle Stellungnahme auf der Gamefront-Seite. Da hat nochmal jemand nachgefragt und gesagt, ihr müsstet doch einfach nur mal die Namen von den Leuten auch auf die Packung schreiben, genauso wie du es gerade gesagt hast, dann wäre das doch alles überhaupt kein Thema. Da gab es dann eine Antwort dazu, also die Namen aller beteiligten Künstler werden dann, aller Illustratoren werden dann im Heft stehen, denn, also in der Anleitung stehen, denn es gibt in dieser langen Stellungnahme, die es am 18. März gegeben hat, auch noch einen Hinweis. Wir haben aktuell 32 Künstlerinnen und Künstler unter anderem, die zu unserem Team gehören. Und unser Team für Boardgames ist in der Größenordnung 100 Leute. Und das zeigt also, wie viel Manpower und zwar wirklich, wirklich Menschen dahinter stehen. Vielleicht hätte der Verlag, wenn er nicht die Absicht hatte, die du eben vielleicht nur angerissen hast, dann diese Menschen auch schützen können, indem er von vornherein wirklich mit offenen Karten gespielt hätte und das einfach deutlich dargestellt hätte. Aber man sieht, wie so ein Thema sich entzünden kann und prominenter konnte man es zumindest in der Spieleszene nicht platzieren, wie das, was in den letzten Wochen passiert ist.
Was ich interessant finde, meinst du, es kommt sowas wie ein Bio-Siegel für Brettspiele? Also, dass wir in Zukunft neben dem Spiel des Jahres-Logo, neben Dice Tower so ein 100% Human Content oder sowas, weißt du, so ein Bio-Siegel, wo drin, wo die Verlage sich einfach darauf einigen, dass die Satz oder so dann irgendwie so ein Logo rausgibt, 100% menschlich, keine KI. Das kann ich mir echt vorstellen, dass sowas kommt für die Branche.
Und wer soll es überprüfen?
Naja. Die Verlage,
das ist das Problem.
So ein Agreement halt, so die Verlage einigen sich drauf, das dann so zu tun und das auch nicht zu unterstützen und dann gehören sie quasi diesem Verband, in diesem Logo an. Wer das dann überprüft, ist natürlich dann auch eine gewisse Selbstverantwortung, klar. Wie vertrauenswürdig so ein Logo dann ist.
Und wen man reinlässt in die Gruppe und das ist keine einfache Geschichte. Es ist die Frage, wer da die Nerven und die Zeit für hat. Es wäre aber nicht schlecht, wenn es zumindest eine solche Absichtserklärung gibt, die alle Betreffenden unterzeichnen. Und dann sehen wir auch, wie den aktuellen politischen Situationen, wie das momentan ist, wer sich wie lange daran hält, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber es wäre nicht schlecht, wenn man zumindest von den führenden Verlagen oder von denjenigen, die in diesem Bereich halt unterwegs sind, dann einfach mal eine klare Aussage dazu hören wollte, weil die Welt entwickelt sich weiter und keine Ahnung, was in 2 oder 3 Jahren passiert, ob die Leute dann sagen, es gibt ganz andere Entwicklungen. Wir arbeiten bei der Spielbox auch, wir haben Überlegungen bei der Spielbox, ein Thema zu machen, KI-Einsatz beim Spielen, was passiert da eigentlich, was geht nicht. Da laufen momentan Recherchen zu dem Thema und dann sind wir mal gespannt, wie das aussehen wird, denn das Ganze entwickelt sich so enorm schnell, dass man einfach nach 2 oder 3 Jahren eigentlich spätestens wieder hingucken müsste und sagen müsste, ist das eigentlich noch der Stand der Dinge? Und dann sind solche Erklärungen und solche Logos, die man da draufdruckt, dann auch teilweise schon wieder veraltet.
Ja. Ja, und vor allem ist es ja auch schwierig. Also wenn jetzt ein Verlag einen Tweet, einen Facebook-Post mit KI generiert hat, darf dann das Logo noch verwendet werden oder nicht? Also wo hört es an, wo fängt es an, wo hört es auf? Weißt du? So, das ist tatsächlich die Frage. Ein freigestelltes Motiv in Photoshop, was mit KI-Unterstützung funktioniert hat, ist das jetzt schon dann auch, fällt das da drunter oder nicht? Also das wird eine sehr, sehr heiße Diskussion auch die nächsten Jahre noch.
Ja, bietet Platz für Diskussionen oder wahlweise auch wieder für Shitstorms, so ist es.
Ganz genau. An der Stelle möchte ich übrigens sagen, unser Logo von diesem Podcast ist nicht KI-generiert, sondern von einem Menschen namens Clemens Franz erstellt worden. Auch wenn die Augen unserer beiden Figuren auf KI deuten könnten, das ist ja wirklich aus Menschenhirn entstanden. Vielen Dank an der Stelle nochmal für dieses lustige Logo. Muss ich jedes Mal kichern, wenn ich uns sehe. So, die nächste News. Leider eine traurige Nachricht für Fans von Trading Card Games. Es ist ja nicht so, dass es gerade wenig Alternativen gibt, aber einen Kandidat, wir hatten hierüber auch schon gesprochen, wie heiß umkämpft dieser Trading Card Markt ist hier im Podcast. Und meine Theorie, ich hätte fast wetten können drauf, man wettet natürlich nicht auf Scheitern, aber ich habe überlegt, okay, was macht das Rennen? Magic wird bleiben. Yu-Gi-Oh! Und Pokémon sind auch sehr, sehr stark. Wer von den neuen, die auf den Markt drängen, wird sich halten? Wir haben schon gesehen, es gibt deutlichen Rückgang bei Lorcana, von Ravensburger. Die sind aber immer noch hoch dabei. Sie haben halt nur ein bisschen Rückgang verzeichnet nach der großen Hypewelle, sind aber immer noch aktiv. Und Star Wars Galaxies hat auch noch einen langen Atem. Nicht Galaxies, oder? Heißt es Galaxies? Doch, weil sie einfach eine starke Lizenz haben, glaube ich, und einfach die Star Wars-Fangemeinde sehr, sehr groß ist. Und der dritte im Bunde, der eigentlich das innovativste Spiel von allen war, nämlich Altered, ein Trading Card Game, was ganz viele untypische Sachen probiert hat. Es war Print on Demand war angedacht. Man konnte dann Karten sich verglitzern lassen und der Seltenheitswert war dann quasi, dass du selber entscheiden konntest, welche Karte möchte ich jetzt gerne mit Foil, mit Glitzer, mit besonderen Effekten haben, und dann wurde die umweltverträglich nur dann gedruckt, wenn man sich die bestellt hat. Es wurden also nicht einfach Tonnen von Karten gedruckt, die dann irgendwo im Papiermüll landen. Sehr innovativ, auch das Gameplay war anders, die Welt war faszinierend anders, jeder Charakter hatte ganz eigene Eigenarten, aber so richtig etablieren konnten sie sich nicht. Und Altered hat jetzt eine Stellungnahme auch rausgegeben und haben das Spiel offiziell als beendet erklärt, also haben ihr Scheitern sozusagen bekannt gegeben. Sie haben es nochmal mit einer Crowdfunding versucht, nochmal ein bisschen zu investieren, die Zukunft zu sichern für die nächsten Jahre, ist aber nicht geglückt. Und das heißt, Altered ist offiziell jetzt eingestellt bei uns bei Asmodee im Vertrieb.
Es gibt zumindest von einem anderen Verlag positive Nachrichten. Das ist mal wieder Stonemaier Games. Die haben sich angewöhnt, in den vergangenen Jahren ja so eine Art Bilanz offenzulegen. Dass sie einfach sagen, wie ist das da gelaufen, funktioniert das? Weil sie sagen, alle Kunden, alle Mitarbeiter, alle Geschäftspartner sollen wissen, wie es uns geht und was wir so machen. Und das ist wieder gerade passiert. Es ist immer noch sehr, sehr ungewöhnlich, wenn man das Ganze liest, wenn jemand da vorsichtig gesagt so deutlich zeigt, wie es finanziell bei ihm gegangen ist, während bei uns in Deutschland ja teilweise auch nicht mal über das eigene Gehalt gesprochen wird, sondern sagt man schamhaft lieber gar nichts zu. Also Stonemaier Games, Jamie Stegmaier veröffentlicht $25.1 Millionen Umsatz im vergangenen Jahr. Das ist 1,4 Millionen US-Dollar mehr als im Jahr 2024. Das sieht alles ganz, ganz ordentlich und normal aus. Allerdings wird das dann schon wieder eingeordnet, wie das Ganze so zusammenhängt. Und es wird dann innerhalb dieses Reports dann herausgeführt, dass man froh ist, dass man die Preise nicht erhöhen musste, denn die Tarifpolitik hat da natürlich auch einigermaßen reingespielt. Also die Zollpolitik, die da unterwegs war. Jamie Stegmaier hatte ja im vergangenen Jahr sich ein bisschen zum Thema Zölle geäußert. Darüber sagt er dann jetzt nichts mehr, außer diesem einen Halbsatz, dass auch trotz der Zölle die Preise nicht erhöht werden mussten, dass man weiter halt seine Spiele verkaufen konnte. Ein Drittel des Verkaufs läuft über Großhändler, etwa 20% des Umsatzes geschieht über den eigenen Webshop. Die Lokalisierung in anderen Sprachen machen auch nochmal 20% des Umsatzes aus, und Amazon macht mittlerweile 13% des Umsatzes aus, also das, was da generiert wird. Und das ist das, was der Verlag so sagt, wie das Ganze strukturiert ist. Bei 7 Vollzeitangestellten, einer Teilzeitangestellten. Und dann haben wir dann noch, es wird alles sehr sauber aufgeführt, noch 6 Katzen und 3 Hunde gibt es auch noch im Verlag. Aber was, glaube ich, an Zahlen mehr interessiert, ist, wie sich die Spiele verkauft haben. Im letzten Jahr zum Beispiel ist Vantage rausgekommen. Das hat aus dem Stand 64.000 Einheiten verkauft. Das finde ich für ein Spiel in der Preislage, der Komplexität, schon ein ziemlich strammes Ergebnis. Denn das deutsche Vantage wird ja erst in diesem Jahr im September, war der letzte Newsletter, glaube ich, von Feuerland, erscheinen. Mit, das war auch eine riesen Übersetzungsarbeit. Dann werden auf diese Zahlen noch einige draufkommen, denn das sind Zahlen über alle Jahre, wie sich Spiele verkauft haben. Und da ist weiterhin weiten Abstand führend Flügelschlag von Elizabeth Hargraves mit über 2,6 Millionen Exemplare inklusive der Asia-Erweiterung. Scythe hat über 600.000 Exemplare verkauft. Würmspan, also Schwingenschlag, 450.000 Exemplare, das sind so die ganz großen Brot- und Butterspiele, wie man so sagt.
Was ich da erstaunlich finde, wir hören ja auch von Marcel, also wir haben das Interview mit ihm schon aufgezeichnet, was so Kleinstverlag-Auflagen sind, auch mit 3.000 bis 4.000, 5.000 ist schon viel. Und das am wenigsten aufgelegte Spiel, verkaufte Spiel, ist Tokaido mit 30.000. 29.500 ist das am niedrigsten aufgelegte, verkaufte Spiel. Das finde ich schon krass. Also, dass quasi jedes Spiel mehr als 30.000 Auflage hat. Ich weiß nicht, wie hoch die Auflage war. Das sind ja die verkauften Einheiten. Also war die Auflage vielleicht ein bisschen höher. Das ist schon eine Ansage. Das ist schon ein richtig großes Brett, was man da Ich kriege die Metapher nicht zu Ende. Du weißt, was ich meine.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass das eine Verkaufszahl ist auf die gesamte Laufzeit des Spieles. Jetzt nicht natürlich. In der ersten Auflage, in der zweiten, aber immerhin, also Größenordnung 30.000. Da würden auch große deutsche Verlage sagen, jo, machen wir. Das ist okay, das nehmen wir gerne. Wir wissen teilweise, wo die Startauflagen bei deutschen Verlagen liegen. Die sind dann, wenn sie richtig investieren wollen, teilweise bei der Hälfte gehen die manchmal los oder noch weiter drunter. Und dass dann eine Firma, die so strukturiert ist wie diese US-amerikanische Firma Stonemaier Games, solche Zahlen liefert und da offensichtlich keine großen Flops produziert hat, ja, das ist schon eine starke Leistung. Also von daher sind wir auch wieder gespannt, was im nächsten Jahr rauskommen wird, wenn uns diese erhellenden Zahlen da rausgegeben werden, wenn wieder mal eine Bilanz gezogen wird. Und es ist jedes Jahr so ein kleines Highlight, dass man da mal reingucken darf und so ein bisschen Mäuschen spielen kann, wie es denn dort mit Spielen geht.
Finde ich sehr, sehr schön. Diese Transparenz ist wirklich sehr erfrischend.
Wo wir gerade über Erfolg reden, reden wir doch mal über Preisträger und über Erfolge. Wir hatten die Spielemesse in Cannes. Da wird in der Regel der Asdor verliehen. Und das
in der Regel? Ja.
In der Regel eigentlich immer. So, nebenbei gibt es auch noch so eine Messe, wo man sich unheimlich umschauen kann. Und da gab es dann wieder einige interessante Entscheidungen. Es war wieder so, dass in kann auch Spiele ausgezeichnet werden, die teilweise in Deutschland noch nicht verfügbar sind. Und deswegen gucken wir da mal ganz gerne rüber, weil sich da manchmal etwas entwickelt, was wir noch nicht so ahnen, was bei uns herauskommen könnte. Das ist in diesem Jahr ein bisschen anders gewesen. Mhm. Wir haben, wenn wir mal gucken, den Asdor, das ist der Hauptpreis, der vergeben worden ist. Da gibt es dann insgesamt 4 Kategorien. Komplexes Spiel, Kinderspiel, gehobenes Spiel und Familienspiel. Und da ist interessanterweise der Preis in diesem Jahr an ein Zwei-Familienspiel gegangen, Toy Battle, das kennen wir schon.
An ein Zwei-Familienspiel, das finde ich schön.
Ein Zwei-Personen-Spiel. Das wäre noch
das wär mal, doch mal eine Neuerung.
Liebe Spielebranche, können wir bitte zwei Familienspiele bekommen? Das ist vor allem der Begriff Familie, ist ja heutzutage klar definiert. Zwei Familien, ja. Danke für die Korrektur. Nominiert waren noch Rebirth und Flip 7 und gewonnen hat Toy Battle, ein Zwei-Personen-Spiel von Alessandro Zucchini und Paolo Mori, erschienen bei Repos. Dann haben wir bei den Kennerspielen drei Nominierte gehabt. First Red.
Ganz kurz an der Stelle, ja, wegen Toy Battle auch. Ich fand es witzig, weil ich mich dann auch mit der Jury vor Ort unterhalten habe, ob es in Frankreich auch immer dieses Dauergerücht gab, wie bei uns in Deutschland. Bei uns hat ja Sky Team das erste Mal Spiel des Jahres als Zwei-Personen-Spiel gewonnen. Und jetzt Toy Battle bei Ihnen. Das war da genauso. Die hat auch gesagt, ja, total lustig. Bei uns hat auch die ganze Community gesagt, ja, nie im Leben gewinnt ein Zwei-Personen-Spiel.
Kann nicht sein.
Pastor. Das kann gar nicht sein. Nein. Fand ich sehr amüsant, dass da kulturelle Unterschiede so stark sind zwischen den Preisen und auch wie die Spielerschaft in Frankreich funktioniert und so weiter. Aber dass das trotzdem in beiden Ländern das Gerücht etabliert war und dann trotzdem ein Zwei-Personen-Spiel gewonnen hat, fand ich sehr amüsant, dass die Jury da auch nur drüber lächeln konnte.
Also kommen wir zur Kategorie der Kennerspiele. Da gab es drei Nominierungen, und zwar First Red, ein Spiel, was wir in Deutschland schon länger kennen, weil es vor ein oder vielleicht sogar zwei Jahren erschienen ist bei Pegasus. Das hat nicht gewonnen. Nominiert war außerdem Take Time von Liebe Lüth, von den Autoren Alexis Pirvesant und Julien Protier, von dem wir ja auch in der Spielbox sehr, sehr hohe Noten gesehen haben. Da müssen wir gleich nochmal dringend drüber reden, Manuel. Und damit gewonnen hat Zenit im vergangenen Jahr, aber empfohlen im Kennerspielbereich von der Juryspiel des Jahres und jetzt Preisträger des Kennerspielpreises beim Asdor, also das zweite Zwei-Personen-Spiel.
Ja, kann ich auch total verstehen. Zenit hat mir super, super gut gefallen. War ja bei uns auch auf der Empfehlungsliste und Toy Battle bei uns dieses Jahr. Zenit war letztes Jahr, also was die Jahrgänge angeht, da gibt es klare Überschneidungen. Und ich fand es was soll ich sagen? Ich wusste ja, Zenit ist richtig gut, aber Take Time war, glaube ich, schon der heimliche Favorit, hatte ich so das Gefühl, dass damit eigentlich fast alle gerechnet hatten. Genauso wie Flip 7 und Rebirth, glaube ich, auch so in der Einschätzung als die stärkeren Titel galten und Toy Battle da definitiv eine Überraschung war. Also das war auf jeden Fall ein eher der Außenseiter-Gewinner. Meiner Meinung nach, was ich auch so in den Umfragen vor Ort, man redet ja ganz viel dann tagsüber, was glaubst du, was gewinnt und so weiter. Da sind die Franzosen ja auch immer gut drin, mit einer Überraschung zu sorgen, wie Odin zum Beispiel letztes Jahr. Aber gerade weil Odin dort gewonnen hat und davor Trio, hatten wir so das Gefühl, oder meiner Meinung nach war der Spiel des Jahrespreis, also der Astor, ist ein bisschen niedriger als bei uns, weil der Kenner auch ein bisschen niedriger ist, weil sie halt noch die Expertenkategorie haben. So war zumindest meine Vermutung. Und deswegen hätte ich da eigentlich auch gedacht, nach Trio, Odin gewinnt ganz klar Flip 7 und Take Time einfach mit dem großen französischen Bonus.
Ja.
Es ist ein französisches Studio, es ist Asmodee, also nicht deswegen, da lässt sich eine Jury nicht von beeinflussen, aber es ist halt ein wunderschönes Spiel. Und gerade französische Spiele bestechen ja oft damit, dass sie halt auch hat uns auch die Jury bestätigt, dass die Franzosen und die Französinnen gerne auch die schönen Spiele spielen und primär auch auf die Optik und so achten. Und da hätte ich einfach erwartet, Take Time hat da ein bisschen die Nase vorn. Aber ich freue mich sehr für Zenit und Playpunk. Es ist ein fantastisches Spiel, was sowohl zu zweit als auch zu viert wirklich sehr, sehr gut ist. Also auch diese Team-Variante, die Zwei-Familien-Spiel-Variante, die hast du da. Die ist wirklich hervorragend, weil die nochmal einen neuen Kniff reinbringt und nicht einfach nur eine Variante ist, sondern wirklich fast schon wie ein eigenständiges Spiel daherkommt. Also verdiente Preisträger. Und um das abzuschließen, in der Expertenkategorie hat dann meiner Meinung nach auch überraschend Civolution gewonnen, gegen Arx durchgesetzt, was, glaube ich, klar die Außenseiterrolle war mit Cole Worley. Und Fourmi, das ist bei uns das Ameisenspiel vom PD-Verlag, das heißt die Ameisen von
Amyra.
Amyra, genau. Das ist ein absolutes Expertenbrecherspiel, wie Civolution eben auch. Das war sicherlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und Civolution hat seine Fans. Ich bin ja offenkundig keiner davon, wenn man sich die Note anguckt. Ich finde es zu sperrig. Ich habe Stefan Feld natürlich sehr gegönnt, aber Fourmis habe ich selber noch nicht gespielt. Das habe ich mir jetzt gerade auch auf den To-Do-Stapel gelegt. Das will ich jetzt unbedingt nachholen und ausprobieren. Können wir nächstes Mal gerne drüber berichten.
Kinderkategorie lassen wir raus.
Kinderkategorie lass mal raus, da sagen mir tatsächlich alle drei Spiele nichts.
Okay.
Da bin ich auch zu weit weg.
Während der Astor von einer Jury vergeben wird, ist das bei dem Schweizer Spielepreis Swiss Gamers Award anders. Da sind Ludotheken für zuständig, die das Ganze vergeben und wählen nach einem ganz anderen Prinzip. Und da gab es dann auch verschiedene Kategorien in diesem Jahr, wo es dann Auszeichnungen für gab. Und da hat dann, irgendwie haben wir die Namen schon mal gewonnen, gehört in diesem Jahr, Take Time gewonnen vor Flip 7. Und Zenit, zumindest bei der Hauptauszeichnung. Also da ist dann dieses Spiel, dieses Deduktionsspiel dann auf dem Platz 1 gelandet. Es wird halt in diesem Jahr immer wieder sehr, sehr häufig und sehr, sehr oft genannt. Und die Noten, ich habe es eben schon mal angesprochen, sind wirklich überragend. Ich nehme an, du spielst es momentan auch öfter oder hast es öfter gespielt im Rahmen deiner Tätigkeit für die Jury. Manuel, sag doch mal.
Ja, habe ich auf jeden Fall, ja.
Ist, glaube ich, einer der Kandidaten, den man zumindest im Auge behalten muss in diesem Jahr. Und von daher sind wir gespannt, was da noch alles kommt. Aber die Jury hat ja noch etwas Zeit. Wir haben den 20. März und ihr nehmt auch noch neue Spiele an, wenn sie reinkommen. Zumindest macht ihr das bis Ende März so. Und dann wollt ihr bis Mitte Mai, wollt ihr schlauer sein, was zumindest empfohlen wird. So ist es doch, ne?
Ganz genau. Also diese Deadline für uns ist einfach klar kommuniziert. Ende März, was bis dahin im Handel ist und bei uns vorliegt, kann noch ausgiebig getestet werden. Das ist einfach halt so ein bisschen einen Puffer einzubauen, dass halt nicht jetzt Ende April noch was kommt und im Mai sind die Nominierungen, weil ja auch teilweise ein bisschen größere Spiele, wenn sowas wie Endeavor die Tiefsee dann quasi zwei Wochen vor Nominierung kommt, wäre es ja auch unfair, dem Spiel gegenüber sowas dann zu spielen. Deswegen haben wir einfach klar gesagt, hier ist eine Deadline, damit können alle arbeiten und alles, was danach kommt, ist dann quasi schon der nächste Jahrgang.
Und wer es auf jeden Fall besser weiß als die Jury und vielleicht auch als die Spielbox, der hat dann die Gelegenheit, auch noch selber abzustimmen beim Deutschen Spielepreis. Der wird bekannt gegeben dann wieder auf der Spiel in Essen im Herbst, im Oktober. Und die wird noch größer. Es gibt jetzt also praktisch fast keinen Platz mehr, der ungenutzt ist in der Messe in Essen, denn auch die Halle 8 kommt mit dazu. Heißt also, wenn man da früh anreist, dann wird das ein bisschen enger mit Platz finden und vielleicht drinnen warten. Es soll noch eine ungenutzte halbe Messehalle dafür benutzt werden oder es gibt einen weiteren Eingang im Nordbereich. Es wird also noch größer, wahrscheinlich noch voller und ich bin gespannt, was es da alles an Neuigkeiten gibt, was man sich da überlegen wird. Da werden wir sicherlich mit der Messe Essen auch nochmal drüber sprechen. Aber die Information ist, dass alle Messehallen genutzt werden. Die Spiel platzt aus allen Nähten in diesem Jahr und wir dürfen gespannt sein, was wir da dann wieder an Neuheiten sehen im Oktober. Schafft man das eigentlich noch alles? Also du warst im Netz eigentlich relativ häufig auf der Bühne gebunden, wo du die Moderation hattest. Ich habe mir die Füße abgelaufen, noch eine Messehalle wäre. Ich bin gespannt, wie ich das in 4 Tagen schaffen könnte. Vielleicht kommt man ja demnächst auf die Idee zu sagen, wir machen 5 Tage Messe, dann hat man ein bisschen mehr Zeit.
Ja, wird schwierig, das alles im Blick zu behalten. Vielleicht würde es aber auch schon helfen, das ist ja immer mein Wunsch gewesen, eine separate Halle für die Presse zu machen, statt da jetzt noch mehr reinzukriegen, hätte ich mir ja gewünscht, Halle 8 wird einfach die Presselobby, wo man dann auch von Termin zu Termin besser kommt, dann wäre es wieder realistisch, aber da hatten wir ja auch im Cast mit Carol drüber gesprochen, das gibt die Messe so momentan einfach nicht her, auch finanziell natürlich für die Verlage schwierig, da 2 Stände in 2 verschiedenen Bereichen zu machen, also das ist noch Wunschdenken, aber ja, die Messe wird größer und größer, die Branche wird größer und größer, also rechne doch mal einen Tag mehr mit ein, würde ich dir schon empfehlen. Wenn man auch noch was spielen will nebenher.
Ja, dann schauen wir mal, was das für einen neuen Messerekord in diesem Jahr gibt, auch was die Besucher betrifft. Im letzten Jahr hieß es ja, dass dadurch, dass mehr Fläche zur Verfügung steht, auch in der Summe mehr Menschen in die Messe hinein dürfen. Und das war dann auch ganz spannend zu sehen, dass trotzdem alle Karten ausverkauft waren für alle Messetage. Der Vorverkauf ist noch nicht, wenn ich das gesehen habe, noch nicht fix terminiert, wann es losgeht in diesem Jahr. Man sollte sich da zumindest für seinen Wunschtag rechtzeitig eine Karte besorgen. Und ansonsten muss man halt mal schauen, in welchen Hallen man um welche Tageszeit am besten vorankommt. Wir werden darüber berichten.
Genau. Wenn ihr zu Strohmann Games wollt, müsst ihr euch auf jeden Fall nicht umorientieren. Er hat uns schon bestätigt, er wird an der gleichen Stelle sein. Er wird also nicht auf einmal in Halle 8 auftauchen. Wir haben schon gemutmaßt, vielleicht mietet er die ganze Halle 8, weil er so viele Neuheiten hat. Darüber reden wir jetzt mit Marcel Straub von Strohmann Games. Viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns danach gleich wieder mit den Frühjahrsneuheiten. Viel Spaß.
Manuel, sag doch mal bitte, was verstehst du unter einem Strohmann?
Witzig, dass du das ansprichst. Das war nicht abgesprochen. Da habe ich nämlich Marcel auch schon angesprochen. Ich dachte immer, Strohmann ist ein Argument, was man vorschiebt, um von der eigentlichen Diskussion abzulenken. Und dann habe ich gedacht, war das Intention? Willst du von irgendwas ablenken, Marcel? Das war meine Frage. Deswegen bin ich da richtig, dass das ein Strohmann-Argument ist.
Oh, da fragst du mich Sachen, so, die stecke ich da gar nicht drin. Ich kenne den Strohmann weniger vom Argument, also den Begriff Strohmann-Argument kenne ich schon. Aber generell, dass man so einen Strohmann irgendwie vorschickt, der also nicht der Richtige ist, sondern irgendwas macht.
Genau. Vor allem im kleinen Mittelstand finden sich immer wieder Unternehmen, so sagt uns das Internet, die nicht durch ihren offiziellen im Handelsregister eingetragenen Geschäftsführer geleitet werden. Typischerweise wird eine Person, Achtung, überredet, als Strohmann die Geschäftsführung einer GmbH zu übernehmen. Diese unbedarfte Person wird dann als Geschäftsführer ins Handelsregister eingetragen, obgleich die tatsächlichen Geschicke der Gesellschaft von einem Hintermann geleitet werden. Marcel Straub, Chef von Strohmann Games, bist du der wahre Chef?
Wer hat dich überredet?
Ja, wer ist der Hintermann? Das darf ich jetzt hier offen gar nicht so sagen. Nein, aber es kommt natürlich, wie gesagt, ja, so ein bisschen daher. Wobei es auch eigentlich so ein bisschen eher Legende ist. Also ich habe das mal selber dann rausgezogen, sodass wir ja quasi als Strohmann agieren für die internationalen Verlage. Wir quasi der deutsche Strohmann sind, der da in den ihren versteckten Namen die Spieler dann lokalisiert und auf Deutsch rausbringt. Ich bin aber ganz ehrlich, die Idee kam erst hinterher. Tatsächlich bei der Namenssuche haben wir einfach einen Namen gesucht, der halt irgendwie vielleicht hängen bleiben kann, den man vielleicht auch nicht, wenn man googelt, dann 18 Millionen andere Treffer hat und der irgendwie so ein bisschen noch prägnant ist im gewissen Sinne und haben da wirklich sehr, sehr viel Brainstorming betrieben, um da einen Namen zu finden. Und dass das nachher thematisch sogar so schön umsetzbar ist, ist natürlich ein schönes Plus gewesen.
Strohmann Games hat den Sitz in Köln, da wo du lebst und arbeitest. Marcel Straub ist 55, hat als kaufmännischer Leiter im Controlling gearbeitet, Distribution und hat 2020 gesagt, ich mache einen eigenen Verlag, ich mache Brettspiele, ich lokalisiere Brettspiele. Das ging dann auch ganz gut los mit 3 Spielen im ersten Jahr. In dem ersten Jahr waren dann auch gleich die Fantastischen Reiche mit dabei, damals ein Jahr später dann nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Das war ein guter Start und das war der Beginn. Und wie ging das eigentlich los? 2020 war eine Pandemie da.
Ja, die Pandemie kam dann quasi, just nachdem ich entschieden habe, das zu starten.
Ja, passend.
Genau. Also ich habe mit dem Gedanken schon etwas länger gespielt. Es hat sich irgendwann mal so die Option mal ja ergeben. Und dann habe ich überlegt, ja, was möchte ich irgendwie wechseln? Vielleicht doch selbstständig irgendwas machen? Ein Hobby zum Beruf machen? Habe da verschiedene Gedanken gehabt oder verschiedene Richtungen gedacht. hatte vorher auch schon mit einem Autor, den ich kenne, mich mal unterhalten um das Thema, der hat mir aber abgeraten, der hat gesagt, also als Verlag, das kannst du vergessen, da kannst du kein Geld verdienen, das macht alles wenig Sinn. Und dann habe ich das mal auf Eis gelegt, aber irgendwann dann doch gesagt, ja, nee, eigentlich, das musste schon irgendwo gehen. War zu Beginn allerdings noch so ein zweites Stand bei mir aufrechterhalten, war noch als Interim Manager dann unterwegs, um quasi das Geld zu verdienen, das man braucht, um einen Spieleverlag unterhalten zu können. Und aber inzwischen jetzt seit einigen Jahren wäre das zeitlich auf gar keinen Fall mehr möglich, da nebenher noch was anderes zu machen. Und seit, was war das denn, seit 2022 ungefähr, mal grob in der Erinnerung, dann quasi auch Vollzeit mit dabei. Mhm.
Also von der kleinen Idee, einfach ein paar lokalisierte Spiele rüberzubringen. Wir hatten schon einige Leute hier im Cast, die gesagt haben, wir sind da so reingerutscht, wir hatten das Spiel gesehen bei diesem Kiwi-Spiel. Stefan, helf mir.
Kauri.
Kauri, genau. Da war das zum Beispiel so der Fall. Wir wollten dieses Spiel unbedingt auf Deutsch haben. Das gab es nicht. Ja, dann machen wir es halt selber und zack, ist ein Verlag entstanden. War das auch so ein bisschen bei dir der ausschlaggebende Punkt oder war das schon einfach mehr? Also auch dieses wirtschaftliche Interesse, das sich vorstellen zu können, beruflich zu machen? Oder gab es ein bestimmtes Spiel, wie zum Beispiel Fantastische Reiche oder sowas in der Art, das so als Gründerstory herhalten kann?
Nee, leider auch da ist die Geschichte langweiliger. Also genau, nee, es war schon, also ja, wirtschaftliches Interesse. Natürlich war der Gedanke, etwas zu machen, das sich dann auch trägt, das sich auch wirtschaftlich trägt, das Ganze. Und natürlich hatte ich dann im Vorfeld auch schon ein paar Spiele gesichtet und gedacht, ja, das könnte vielleicht interessant sein. Wobei das waren wirklich dann eher Neuheiten, wo ich gedacht habe, naja, vielleicht würden die ganz spannend sein. Und Fantastische Reiche war eher ein Zufallsfund, muss man dazu sagen. Ich war dann eben, genau, das war ja der Pandemie Jahr 1 gerade gestartet und ich eben auch. Und bin dann erstmalig nach Nürnberg gefahren auf die Messe, die genau gerade noch stattgefunden hat. Aber die waren alle schon sehr, sehr nervös, weil es ja durch eine internationale Messe war und auch aus Asien natürlich viele Leute da sind, wo eben ja Corona auch gestartet ist. Und hatte dann eigentlich auch keine großen festen Termine gehabt. Habe mich dann mit WizKids, mit dem Sef da mal kurz unterhalten, der dann da war. Da haben wir noch spontan einen Termin ausgemacht. Und ich hatte eben Flotilla von WizKids auf dem Schirm. Und er hat mir tatsächlich dann Fantastische Reiche vorgeschlagen, weil er wusste, dass das in Deutschland eine große Fanbasis hat. Und erst daraufhin habe ich mir das abends im Hotel mal genauer angeschaut und gedacht, oh ja, doch, das klingt auch interessant. Und habe dann ihm quasi am nächsten Tag gesagt, ja, nee, könnte ich mir auch vorstellen, müsste ich mal jetzt halt spielen. Ich habe es vorher tatsächlich noch nie gespielt gehabt. Habe mir dann irgendwo, weil es damals auch schwer zu bekommen war, aus Italien eine englische Version dann importiert. Und ein paar Wochen später ihm dann beides quasi zugesagt, Flotilla und weil ich ihn musste gleich mitbekommen und eben Fantastische Reiche. Also auch das tatsächlich dann eher, zwar als ich mich dann entschieden habe, natürlich schon dahinter gestanden und gesagt, nee, das passt, aber vorher tatsächlich von dem Spiel noch gar nichts gewusst.
Jetzt haben wir gehört, wie es angefangen hat. Jetzt sind wir, naja, gut 6 Jahre später. Es gab mittlerweile 2 Nominierungen für Spiele von Strohmann Games. Es gab einen deutschen Spielepreis für Planet Unknown 2023. Da ist man mittlerweile als Lokalisierer ein arrivierter Verlag. Da müsste sich einiges geändert haben. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass immer mehr Verlage auftauchen, immer mehr neue Verlage auftauchen, die Lokalisierung machen. Es gibt immer mehr lokalisierte Spiele bei uns jetzt hier in Deutschland. Sogar Alea lokalisiert jetzt mittlerweile Spiele. Wir haben auch darüber berichtet. Marcel, was sagt ihr das momentan? Wird das Ganze immer enger? Werden wir überflutet mit Lokalisierungen? Das scheint doch sehr, sehr deutlich zuzunehmen, oder?
Ich denke in jedem Fall ja. Wobei es eben auch weltweit insgesamt, glaube ich, deutlich mehr Spiele gibt, die eben auch in anderen Sprachen erscheinen. Das heißt, die Grundgesamtheit ist schon mal eine größere. Das heißt, es erscheinen entsprechend dann auch durch mehr Lokalisierer oder generell eben auch mehr Spiele, eben auch auf Deutsch. Ob das jetzt der Markt hergibt, ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen der Angebots- und Nachfrageseite. Ich glaube, wie gerade schon gesagt, das Angebot ist eben größer geworden, sowohl international als auch dann mit den Lokalisierungen. Wie sich die Nachfrage dahingehend ändert, ist etwas schwierig zu sehen. Was, glaube ich, wenn ich jetzt vom Markt rede, ist etwas schwierig, weil ich natürlich erstens trotz den 5 Jahren noch nicht so ganz erfahren bin und zweitens natürlich trotzdem als kleiner Verlag nicht so einen Rieseneinblick da habe. Aber ich habe schon das Gefühl, dass dadurch eben die Auflagen runtergehen, insbesondere dadurch bei größeren Spielen. Wenn man halt früher vielleicht pro Jahr 5 oder 10 tolle Expertenspiele oder Kennerspiele hatte, die dann halt wurde, wo insgesamt dann sich vielleicht für 30.000, 40.000 Stück verkauft haben, Und jetzt hat man halt vielleicht 20 oder 30, die sich aber insgesamt vielleicht auf dem gleichen Markt tummeln. Dann werden halt jetzt vielleicht pro Spiel nicht mehr 2.000, 3.000, sondern vielleicht nur noch 1.000, 2.000 verkauft. Das heißt, durch die höhere Menge verteilt sich es ein bisschen mehr, was natürlich eine bisschen Herausforderung mit sich bringt, weil natürlich je geringer die Auflage, desto höher die Kosten bei der ganzen Geschichte. Aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt der, wie soll ich sagen, dass der Markt dünner wird, in Anführungszeichen, also auf der Eingangsseite dünner wird, weil eben auch so viele Spiele rauskommen. Auf der Aufgangsseite muss man eben schauen, passt es oder passt es nicht, wie hoch soll oder darf eine Auflage sein, dass es noch passt.
Jetzt muss ich Manuel mal fragen, wir als Spielekritiker, wir kriegen ja jetzt immer noch mehr Spiele und immer noch mehr Spiele. Mhm. Jemand, der wie du in der Jury Spiel des Jahres ist, der kann am Ende des, der kann im Sommer wieder eine Statistik aufstellen, wie viele Spiele er gestellt hat. Aber früher hatte ich so den Eindruck, es ist nicht alles lokalisiert worden. Da sind erstmal die großen Verlage drüber gegangen, haben das gemacht. Dann ist dann für ein paar kleinere und für ein paar engagierte Lokalisierer noch etwas abgefallen. Aber wir haben nicht jedes Spiel auf Deutsch bekommen oder auf Deutsch spielen können oder müssen. Mittlerweile ist es so, dass sehr, sehr viel lokalisiert wird, dass fast, man hat das Gefühl, fast alles lokalisiert wird, was natürlich nicht richtig ist. Kann es sein, dass wir in der Menge so langsam untergehen? Wie siehst du das als Kritiker und als Spieler?
Ja, es wächst und wächst und wächst und man hat immer schon das Gefühl, so die Blase muss irgendwann platzen. Also ich sehe es ja in der Videospielwelt, da ist es ja auch so passiert und jetzt schließen ganz viele Studios. Ich wünsche das mir natürlich nicht, dass kleine Studios jetzt auch in der Brettspielwelt schließen müssen, aber die Menge an Spielen, die jedes Jahr rauskommen, ist halt so enorm größer. Wir haben es auch im Newsblog ja gehabt, dass jetzt auch die Halle 8 der Messe geöffnet wird. Also die Branche ist so dermaßen am Wachsen, was ja erstmal gut ist, so per se, aber du hast ja auch schon gesagt, Marcel, die Auflagen werden geringer und dass sich halt so kleine Verlage mit kleinen Lokalisierungen und Spielen tragen, wird immer, immer schwieriger. Aus Kritikersicht und Konsumentensicht ist Überangebot ja erstmal interessant, weil man mehr Auswahl hat. Als Kritiker im Speziellen ist es extrem schwierig, noch mehr zu sichten, als wir es eh schon tun. Also gerade in der Juryarbeit, wir haben ja den Anspruch, dann zumindest alle Releases, alle Veröffentlichungen, die auf Deutsch erscheinen, angespielt und gesehen zu haben. Und das ist, wir dachten die letzten zwei Jahre schon, jetzt ist irgendwie mal eine Ausnahmesituation, es sind schon wieder 10-15% mehr als im Vorjahr. Ich erinnere daran, dass wir mal ein leider verstorbenes Mitglied hatten bei der Jury, was einen Blog gegründet hat mit 80 durch das Jahr. Und da ging es um die Spiele, die gesichtet wurden pro Jahr. Ja, das ist bei uns teilweise, was im Monat reinkommt, gefühlt. Gerade jetzt im März nochmal alles schnell geschickt. Es ist enorm. Also ich finde es schon ein Ticken zu viel. Ich freue mich über gute neue Spiele, gar kein Thema. Aber Marcel, jetzt fängst du ja auch schon an mit eigenen Spieleentwicklungen. Also es wird ja noch mehr, wenn jetzt die kleinen Verlage auch noch eigene Spiele entwickeln und nicht mehr nur lokalisieren. Wo soll das hinführen, ist die große Frage. Ich glaube, das werden wir halt in 5-6 Jahren rückblickend dann beantworten können, ob sich dieser Markt dann wirklich trägt mit so vielen Veröffentlichungen.
Naja, da muss ich kurz eingrätschen. Also eigene Spielentwicklungen machen wir eigentlich nicht. Also wir hatten jetzt mit Ritual Aber nee, die Ausnahme und die einzige Ausnahme ist Ritual gewesen. Wobei ich da fairerweise sagen muss, dass das eben auch ein fertiges Spiel war. Und ich, als ich dann eben die Lokalisierungsrechte holen wollte oder angefragt hat, hat sich herausgestellt, dieses Spiel war letztendlich nur, oder die englische Version, die es gab, das war eine Kleinauflage oder Kleinstauflage, die der Autor selber gemacht hat für die Spiele in Essen. Und um eben einen globalen Verlag zu finden oder Verlag zu finden, der das dann eben auch global vielleicht vermarkten kann und machen kann. Und ich habe es dann auch wirklich nur dann auch zugesagt, nachdem ich es mit ein paar, erfahreneren und Profi-Redakteuren getestet und gespielt hatte und die dann auch einhellig der Meinung waren, da muss gameplaymäßig nichts mehr gemacht werden, da muss ein bisschen Illustration oder Grafikdesign muss ein bisschen angepasst werden, aber es muss jetzt nicht vom Spielmechanischen noch was gemacht werden. Das war auch der einzige Grund, weswegen ich gesagt habe, dass dann mache ich es, weil ich es halt wirklich so gut fand. Aber ich habe so einfach auch gar nicht die Kapazitäten, eine Eigenentwicklung komplett zu stemmen. Also so spannend und interessant das auch wäre, das habe ich jetzt mit bei anderen Sachen, ich habe es mal versucht, ein kleines Kartenspiel von jemand bekommen, aber ich komme einfach nicht dazu. Das ist völlig unmöglich, völlig utopisch, das umzusetzen. So spannend es auch wäre, das ist tatsächlich nichts, was wir aktuell angehen.
Bleiben wir mal beim Stichwort Kapazitäten. Du hast 2024 in einem Interview bei Spiel doch den Kollegen von dem YouTube-Kanal Julia und Stefan Zerlik gesagt, ich wollte ja eigentlich in diesem Jahr etwas weniger Neuheiten machen. Das sind dann doch ein paar mehr geworden. Jetzt gucken wir mal auf dieses Jahr. Es sind 26 im Jahr schon zwei Januar-Neuheiten rausgekommen. Momentan ist Hot Streak eine Neuheit bei dir. Dann hast du die Sümpfe von Freya angekündigt. Das soll so um Ostern einlaufen oder im April. Im Sommer gibt es drei Neuheiten und dann gibt es die sogenannte Pipeline auf der Verlags-Homepage von Strohmann Games. Da stehen weitere 13 Titel drauf, darunter zwei Neuauflagen und eine Erweiterung. Ja, Kapazitäten, wie schafft man das eigentlich alles? Und es ist ja doch eine ganze Menge geworden, ne?
Ja, ich habe auch, wenn man so möchte, den Headcount verdoppelt Anfang letzten Jahres oder vor einem ziemlich genauen Jahr. Von 1 auf 2. Wobei ich fairerweise sagen muss, vorher hatte ich auch schon zwei Teilzeitmitarbeiter mit an Bord, die auf Stundenbasis teilweise zwei oder drei Tage die Woche dann immer unterstützt haben. Aber jetzt habe ich eben auch den Markus mit an Bord, der normalerweise hier bei mir im Büro auch direkt gegenüber sitzt. Und das ist eine Sache, die natürlich da notwendig war. Und ansonsten war auch nie oder ist eigentlich auch nicht der Plan, das Ganze so riesengroß werden zu lassen. Ja, es ist so ein bisschen schwierig teilweise dann auch, beziehungsweise die Kunst dann auch Nein zu sagen, insbesondere wenn man das Spiel natürlich gut findet und dann zu sagen, ja, das will ich dann nicht machen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt dieses Jahr tatsächlich auch die Situation, dass ich eben innerhalb von einem kurzen Zeit, in Anführungszeichen, oder so die Nachwehen des Spiel vom letzten Jahr, dass halt einige wirklich tolle Titel dabei waren, die ich sehr gut fand und wo ich dann angefragt habe und natürlich auch ein Gebot gemacht habe, gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen, die Menge. Und normalerweise letzten Jahre ist dann so, ja, mal das eine bekommt man, das andere bekommt man nicht. Und dieses Jahr war es halt wirklich so, dass plötzlich, ja, kannst du machen, kannst du machen, kannst du machen. Und dann hatte ich irgendwie die Situation, oh, jetzt ist es aber relativ viel zusammen geworden. aber natürlich, dann ist es dann halt so. Und ja, was ich jetzt gemacht habe, ist normalerweise bei der Lokalisierung war seither immer nur die Besetzung extern. Und ich habe halt den Satz, also dann die Rohtexte, sage ich jetzt mal, in die entsprechenden Masterdateien reinzupflegen. Das hatte ich dann eigentlich immer selber gemacht. Und das ist jetzt bei der Menge, die jetzt vor allem eben auch kurzfristig gerade jetzt aktuell quasi fertig werden muss, damit sie in Produktion gehen können, ist das natürlich jetzt nicht mehr stemmbar. Und habe jetzt eben auch, was ich sonst eben alles extern habe machen lassen, nämlich nur die Übersetzung, das jetzt ein bisschen aufgebohrt, sodass entweder das komplett in Anführungszeichen druckfertig schon gemacht wird, also schon inklusive dem Satz in den entsprechenden Masterdateien oder zumindest schon ich die übersetzten Versionen schon bereits in der Masterdatei, also von Masterdatei rede ich hier in der Regel von InDesign-Dokumenten, dann zurückbekomme, sodass ich dann nicht mehr so viel, also nicht mehr mit Copy-Paste alles nochmal einzeln durchgehen muss und verändern muss und anpassen muss, sondern dass die schon in einem Format sind, wo sie schon eben deutlich weiter sind. Nichtsdestotrotz gehe ich natürlich immer trotzdem nochmal drüber, so ein bisschen auch Quality Control und schaue mir die Sachen an und denke, ja, das würde ich doch vielleicht ein bisschen anders machen. Also das mache ich dann schon noch, aber eben viele Sachen, die ich sonst auch selber gemacht oder auch logischerweise auch Spaß dran hatte, das selber zu machen, die musste ich jetzt durch die schiere Menge einfach nochmal ein bisschen outsourcen.
Da würde mich interessieren an der Stelle, wenn du Sachen lokalisierst. Also das ist ja nochmal Betonung, übersetzen ist die eine Sache, lokalisieren, also an den Markt anpassen, an deutsche, andere Erwartungshaltung, wie Spielregeln aufgebaut sind. Wir hatten das hier im Podcast auch schon mal thematisiert, dass in den USA zum Beispiel Spielanleitungen eine andere Struktur haben, wie das gelernt wird, wie man Spiele beibringt und lernt, ist schon ganz anders als in Europa oder auch in Deutschland. Wie macht man das als Lizenznehmer? Lassen das alle Lizenzgeber zu, dass man Sachen auch wirklich verändert? Sei es jetzt auch, dass man eine Anleitung überarbeitet, anders strukturiert, vielleicht auch anders erklärt oder teilweise eben halt auch vielleicht sagt, diese Regel funktioniert nicht, die wollen wir gerne ändern. Also wie viel Spielraum hat man da, wenn man sich eine Lizenz holt? Ist das so alles möglich oder gibt es da so eine, ja, magst du uns da mal mitnehmen, wie das so funktioniert?
Also es ist unterschiedlich. Ich bin auch gar nicht so sicher, ob das wirklich regional diese Strukturen so unterschiedlich sind. Weiß ich jetzt gar nicht, weil ich also oder auch zwischen Europa und USA, also ich sicherlich auch hier in Europa kriege ich Anleitungen, wo ich denke, die finde ich jetzt nicht so toll von der Struktur. Aber das ist, glaube ich, wirklich eher individuell als regional. Aber kann ich jetzt nicht belegen, weiß ich nicht. Jetzt erst nur ein erstes Gefühl. Es ist unterschiedlich. Manche Anleitungen, da ist man relativ frei und kann entsprechend natürlich schalten und walten, weitgehend, wie man möchte, wenn es jetzt nur um die Struktur der Anleitung geht, sage ich jetzt mal. Ich meine, teilweise haben wir auch Anleitungen, da sind vielleicht irgendwelche Kickstarter-Elemente drin, die dann in der lokalisierten Retail-Version gar nicht drin sind. Die müssen ja eh raus und gibt einem dann entsprechend vielleicht ein bisschen Luft, da noch ein paar andere zusätzliche Erläuterungen mit reinzunehmen, die man für vielleicht für notwendig erachtet. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Anleitungen, die wir von der Struktur auf keinen Fall verändern durften oder dürfen, weil der Originalverlag eben sagt, naja gut, die Struktur ist so, die ist vor allem auch dann auf Boardgame Geek zum Beispiel, wenn jemand in Forenbeiträgen irgendwas Rückfragen hat, dann ist das alles da drin und die wollen da eine Einheitlichkeit haben oder auch anderen Gründen, die sie vielleicht nicht dringend erschließen, wo ich es jetzt auch nicht immer zwingend weiß, aber wo man einfach nicht diese Freiheit hat, das zu tun.
Was macht eigentlich ein Spiel zu einem Strohmann-Spiel? Wie kann sich ein Spiel qualifizieren, bei Strohmann-Games aufgenommen zu werden? Wenn ich mal so in die letzten Jahre reingucke, was da an Spielen erschienen ist. Da ist zum einen ein kleines Kartenspiel dabei, was mit ganz einfachen Regeln für die Familie gut geeignet, beispielsweise wie Slide. Dann haben wir auf der anderen Seite einen richtigen kostenintensiven, materialmäßig großartigen Brecher, mit dem man komplex spielen und gleichzeitig schnipsen kann, wie Ascending Empires mit einem Endpreis von etwa 135 Euro. Und dann gibt es so Dinge wie zum Beispiel das Spiel Obsession, ein absolutes Monster in Sachen Übersetzungsarbeit mit unfassbar viel Material, was beschrieben und umgetextet werden muss und so weiter. Was sind die Entscheidungskriterien zu sagen, das ist ein Strohmann-Spiel? Wonach suchst du das aus?
Also das erste Gate, wenn man so möchte, ist, dass es erstmal mir gefallen muss. Denn wenn mir das Spiel nicht gefällt, dann habe ich, glaube ich, auch Schwierigkeiten, das nachher zu vermarkten, zu verkaufen, in Anführungszeichen. Wenn ich dann hier im Interview mit euch zum Beispiel über ein Spiel rede, wo ich jetzt nicht voll dahinter stehe, weil ich sage, naja, gefällt mir eigentlich gar nicht, aber hat vielleicht dem anderen oder anderen gefällt es vielleicht. Dann bin ich, glaube ich, zu wenig, Vertriebsmensch, um das dann so zu verkaufen, als ob ich es wirklich super toll finde. Das kriege ich nicht hin. Deswegen ist das mal der erste Punkt, dass es mir gefallen muss. Dann bin ich nun mal Vielspieler. Das heißt, in der Regel gefallen mir eben dann eben auch Spiele für Vielspieler. Das heißt aber nicht, dass es zwingend ein Experten- oder gehobenes Kennerspiel sein muss. Aber in der Regel ist es dann eben auch ein Spiel, dass diese Zielgruppe eben auch jetzt nicht kalt lässt, sage ich jetzt mal so. Du hast gerade Slide als Beispiel gesagt. Slide ist, wie du sagst, natürlich ein Familienspiel, super einfach, super zugänglich, funktioniert super, aber wenn man das in einer Experten- oder in einer Vielspielerrunde spielt, in den meisten zumindest, kommt es auch gut an. Es gibt andere Spiele auf dem Level, wo ich dann auch sage, naja, da habe ich jetzt weniger Spaß dran. Das würde ich jetzt nicht zwingend dann machen, auch wenn ich vielleicht denke, naja gut, das kann sich sicherlich auch ganz gut verkaufen, aber es ist nun mal nicht, trifft nun mal nicht meinen Geschmack. Insoweit ist es eher meistens so eine Negativliste. Es gibt meistens Dinge, die Spiele, die mir jetzt nicht sonderlich, oder Spielmechaniken oder Spieldinge, die mir jetzt nicht sonderlich gut gefallen. Und das sind dann auch eben dann entsprechend meistens Dinge, wo ich dann die Spiele nicht machen würde, weil ich, wie gesagt, dann eben nicht dahinter stehen würde. Also zum Beispiel mag ich selber weniger kooperative Spiele. Deswegen gibt es nicht gar keine. Ritual haben wir gerade angesprochen, ist ein kooperatives Spiel. Aber ich mag an kooperativen Spielen eben nicht, dass es oftmals so ein Alpha-Spieler-Thema gibt. Und wenn es eben keine keine verbale Kommunikation gibt über Ritual oder Eternal Decks, was ja dann auch demnächst oder im Ende des Jahres kommen wird, dann fasziniert mich das trotzdem und macht dann auch Spaß. Also es ist eher so eine Negativliste, aber es muss erstmal mir gefallen. Und im zweiten Schritt muss ich natürlich in den Testrunden auch das Gefühl haben, dass ich jetzt nicht der Einzige bin, der das Spiel abfeiert und alle anderen finden nur, ja, ist schon ganz okay. Sodass ich schon auch das Gefühl habe, dass man das Spiel eben in einer Auflage verkaufen kann, dass es auch Sinn macht.
Wenn es so viele Verlage gibt, die, wie wir es eben gesagt haben, sich mittlerweile um die Lokalisierung von Spielen bemühen, hat man dann doch auch nach 6 Jahren, du hast eben noch gesagt, ihr seid immer noch ein sehr junger Verlag, trotzdem einen Vorteil, wenn man darauf verweisen kann, man hat zum Beispiel 2023 den Deutschen Spielepreis gewonnen mit einer Lokalisierung. Bedeutet das dann, dass man anders wahrgenommen wird? Hat man mittlerweile auch Kunden, die konkret anfragen und sagen, möchtest du auch dieses Spiel von uns machen? Oder steht man effektiv bei jedem Spiel wieder neu an und muss von vorne beginnen, dass man das wieder einwirbt für den eigenen Verlag?
Ja, also wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen, wobei das immer ein bisschen unterschiedlich ist. Also ich kann schwer beurteilen, wie viel jetzt daran liegt, dass wir schon 2 Nominierungen hier hatten, dass die Leute deswegen direkt auf uns zukommen. Ich meine, Schaden tut es sicherlich nicht, aber es kommt jetzt keiner auf uns zu und sagt, hier, ihr seid ja schon 2-mal nominiert, wollt ihr nicht. Ob er das jetzt irgendwo im Hintergrund natürlich mitbekommen hat oder einfach nur, platt gesagt, einen Lokalisierer sucht, das weiß ich natürlich nicht. Es gibt inzwischen, oder generell gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Agenturen, die quasi für, gerade wenn jetzt der internationale Verlag ein sehr kleiner Verlag ist, der jetzt nicht dieses Netzwerk hat, der versucht dann eben über Agenturen Lokalisierer zu finden. Oder auch gerade in Frankreich haben wir da auch zwei recht große, da würde ich nicht mal sagen, dass der Originalverlag so klein ist, die das halt eben dann zentral anbieten. Da haben wir auch dann mal, also nicht nur ich, sondern alle, sagen wir mal, alle Verlage haben die Termine mit denen dann, gehen den Katalog durch, schauen, was ist da, kriegen das ein oder andere Muster, was eben interessant ist, spielen das und geben dann eben Feedback, ob man das machen möchte oder nicht. Dann gibt es natürlich wiederum mittelgrößere oder kleinere Verlage, die man hauptsächlich natürlich dann in Essen vielleicht dann auch trifft, international, die dann ansprechen und auch, wenn es dann spannend ist, ein Muster mitgeben. Und wenn man mal den Kontakt hat, dann bleibt man dann natürlich dran beidseitig. Es ist natürlich eine sehr, sehr freundlich gesonnene Branche, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir sind alle Spieler, wir platt gesagt, wir können alle ganz gut miteinander. Und ja, dann bleibt es natürlich dann aufrecht. Meistens muss ich sagen, aber wenn ich jetzt überlege, die spannendsten Spiele findet man aber trotzdem, glaube ich, eher, wenn man sie selber scoutet und dann wirklich probiert, was auch nicht immer einfach ist, den Kontakt herzustellen mit dem Originalverlag. Aber eben durchaus findet man auch mal was Schönes, wenn es eben über eine Agentur oder so angeboten ist. Also Planet Alone zum Beispiel kam über so eine Agentur. Aber andere Sachen, die laufen eben dann über den Versuch, den direkten Kontakt zu machen und zu schauen, passt es denn? Also so schwarz-weiß oder so pauschal kann man das gar nicht mehr sagen. Ja, was jetzt wie läuft und was so der Hintergrund ist und warum nicht.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, so gut es halt geht mit dir, wie man wirtschaftlich mit der Situation gerade umgeht, die weltpolitisch passiert. Also du hast ja schon einiges erlebt jetzt auch in deinen paar Jahren Verlagswesen. Die Corona-Pandemie hat sich ja, so scheiße die auch war, aber natürlich auch eher positiv auf die Spielebranche ausgeübt. Dann war diese Containergeschichte, wo die Preise auf einmal 500% höher waren. Und jetzt sind wir gerade wieder vor so einer Situation mit den Angriffen im Iran, dass da eine sehr wichtige Zugangsstraße und Kanäle gesperrt sind, teilweise mit Minen bestückt sind und so weiter. Da weiß man ja gerade überhaupt nicht, was passiert. Wie plant man da bei so einem Produkt, wie du es hast, was sehr langfristig auch vorproduziert werden muss, was über Schiffcontainer nach Europa muss, wie planst du mit so einer Situation? Was machst du da? Hast du Alternativideen? Weil die Termine stehen ja. Also so Sachen wie BerlinCon, Essen und so weiter, da muss das Produkt ja dann punktgenau da sein.
Jein. Also wenn es nicht da ist, kommt es halt später. Also so genau.
Also so kann
genau
man es auch planen. Machen. Okay, danke für die Antwort. Weiter.
Genau. Der Klassiker könnte es auch sein, aber ich glaube bei Warcraft war das auch immer. Wenn jetzt dann, wenn es
dann
rauskam. Man kann es eben teilweise nicht beeinflussen. Mhm. Ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt relativ viele Spiele in der Pipeline, Stefan hat es vorhin angesprochen, wo ich natürlich hoffe, dass ein Großteil oder vielleicht sogar alle oder wie auch immer für Essen alle bereit sind. Wir sind bei den meisten dieser Spiele aktuell noch in der Lokalisierungsphase, glücklicherweise da in den letzten Stufen, sodass die nächsten Wochen hoffentlich die Dateien alle rübergehen. Zurückgehen zu den Originalverlagen, sodass die erstmal dann die Druckdateien oder alles haben für die deutsche Version. Als Lokalisierer produzierst du in der Regel nicht selber. Das heißt, du bist sowieso davon abhängig, wann der Originalverlag dann die nächste Rutsche produziert. Weil in der Regel sammelt er natürlich auch verschiedene Sprachversionen, dass er eine größere Auflage hat, dass sich das Ganze dann lohnt. Natürlich wollen die es auch für Essen dann auch fertig haben, aber da steckst du im Detail nicht drin. Also ob das dann wirklich das eine oder andere Spiel dann auch wirklich pünktlich zu per Essen fertig ist, sagen wir, ist natürlich da die Chance oder die Hoffnung, aber es kann nun mal auch mal ein bisschen später werden. Wenn es in dem Weihnachtsgeschäft drin ist, ist es ja auch noch okay im gewissen Sinne. Wenn sich dann natürlich ins Neujahr zieht, ist natürlich etwas blöd bei der ganzen Sache. Aber insoweit ist das einfach per se nicht 100% planbar. Man hat so ein paar Tricks, oder das heißt Tricks ist ein falsches Wort, aber ein paar Möglichkeiten, da was zu machen, also was wir in der Vergangenheit auch schon mal gemacht haben. Wenn jetzt ein Spiel, was wir schon sehr, sehr stark gerne in Essen eben in den Fokus rücken wollen oder präsentieren wollen und es wird eben nicht so schnell fertig oder nicht schnell genug fertig, dass es mit dem Schiff das Ganze noch reicht, dann haben wir auch schon mal ein, zwei Paletten eben mit dem Zug dann hergebracht, wieder über die neue Seidenstraße fährt er bis Duisburg, das ist ganz praktisch eigentlich ist für Essen, Das geht, ist natürlich teurer als mit dem Schiff, aber wenn man halt dann die entsprechende Menge auch komplett verkauft bekommt in Essen, dann kann das schon Sinn machen. Aber wie gesagt, das ist dann ja eher die Ausnahme, weil es eben auch finanziell etwas teurer ist und das sind dann wirklich dann immer nur ein Teil der Auflage, weil die komplette Auflage da reinzuholen, ist natürlich dann auch wieder eine Kostenfrage, die da reinspielt. Aber insoweit ist es natürlich jetzt dieses Jahr wieder die, in Anführungszeichen, die Kehrseite dessen, dass wir, die positive Kehrseite dessen, dass wir so viele Spiele in der Pipeline aktuell haben, dass zumindest die Hoffnung da ist, dass das ein oder andere hoffentlich auch rechtzeitig kommt und sie nicht alles irgendwo nach hinten verschiebt, sodass wir zwar irgendwann natürlich vor Essen planen müssen, was ist denn auch alles jetzt da, was kommt denn alles rechtzeitig, aber wenn jetzt dann ein, zwei, drei oder wie auch immer nicht rechtzeitig kommen, dann ist es kein Beinbruch, weil ansonsten haben wir, glaube ich, eh ein Platzproblem, wenn wir jetzt wirklich 12 oder 10 große Neuheiten da präsentieren müssten. Da geht natürlich auch viel verloren, glaube ich, in der Masse. Insoweit, ja, ist es nicht wirklich planbar. Und wenn sich jetzt über mit der Schiffsgeschichte kostenseitig nochmal was tut, da muss man auch nochmal wieder schauen. Ja, das sind alles Dinge, über die er reagieren muss. Und da bin ich jetzt auch nicht groß genug, um jetzt wirklich dann zu sagen, ja, wir planen jetzt hier schon und blocken uns schon mal den Container hier und reservieren den Platz, weil es meistens auch nicht so wirklich klar planbar ist, wann die Sachen überhaupt fertig werden. Da mögen vielleicht andere Verlage, die etwas größer aufgestellt sind, da andere Möglichkeiten haben und das dann auch anders, sag ich mal, covern können. Aber wir haben da eigentlich gar keine Chance, das großartig so proaktiv zu planen.
Womit wir schon bei einem aktuellen Thema sind. Wir zeichnen auf am 20. März, das sagen wir jetzt einfach nochmal dazu, im Jahr 2026, diesen Podcast. Und in einem Monat ungefähr ist die Spieldoch-Messe in Dortmund. Und da geht es ja dann auch immer darum, ob man die eine oder andere Neuheiten da hat. Die Sümpfe von Feyre ist ein neues Spiel, was ihr angekündigt habt für den April. Ich weiß, es soll Richtung Ostern nach Deutschland im Hafen einlaufen, aber es ist noch nicht gesagt, ob es da ist. Wir nehmen uns nochmal mit. Wie schwierig ist das Ganze, so ein Ding punktgenau auf eine Messe zu bekommen?
Genau, also können wir gleich vom letzten Jahr gleich noch bringen, was tatsächlich auch bei der Spiel doch ja war. Mhm. Also kann ich jetzt ganz aktuell zu Feyre Swamp, weil wir gerade vorher uns drüber unterhalten hatten, also nicht wir, sondern ich noch mit dem Markus. Ich habe gerade vorher geschaut, wo der Container aktuell ist. Mein letzter Stand oder ursprünglich hätte er am 26. März, also quasi nächste Woche, in Hamburg ankommen sollen und war avisiert, also avisiert nicht formell, aber war geplant, dass er so dann am 3. April in unserem Lager angekommen wäre. Von dort müsste er natürlich dann nochmal irgendwo zur Messe kommen, da braucht man auch nochmal ein bisschen Vorlauf. Jetzt habe ich vorher mal geschaut, aktuell ist der Stand der Container, dass der am, jetzt war es glaube ich der 6. April, in Hamburg am Hafen ankommt.
Ostermontag.
Ja, okay, gut. Ich glaube, das Meer macht nicht zu und bei Ostern,
nee,
aber.
Nee, das nicht.
Genau. ob das da dann, wann das dann, also ob das am 6. April auch wirklich der Fall ist oder sich nochmal weiter verschiebt, das ist natürlich auch noch nicht absehbar. Dann kommt es immer drauf an, wenn das Schiff gelöscht wird, welcher Container ist es denn? Wir hatten auch schon bei so einem kompletten Containerschiff, mussten wir auch schon mal 3 oder 4 Tage warten, weil natürlich unser Container genau der letzte war, der da runterkam. Dann muss es durch den Zoll durch. Dann muss es erstmal der Transport innerhalb von Deutschland ins Lager organisiert werden. Wenn es dann, dort muss den Termin, die Anliefertermin avisiert werden, dass sie noch einen Slot natürlich frei haben. Was in der Regel auch erst gemacht wird, wenn natürlich die Sache durch den Zoll durch ist, weil vorher kannst du noch nicht planen. Und so sind einfach sehr, sehr, also jetzt im Kleinen, selbst wenn es schon im Hafen ist, schon sehr viele Unwägbarkeiten drin. Ich glaube, bei Hotstreak hat es, glaube ich, 3 Wochen gedauert, bis dann die Ware wirklich bei uns im Lager da noch angekommen ist, nachdem eigentlich das Schiff im Hafen schon war. Wir hoffen, dass es bei Feyre ein bisschen schneller geht. Nichtsdestotrotz wird es für die Spiel doch sehr, sehr, sehr eng werden, ob das noch reicht. Da muss schon wirklich alles passen, dass das noch was wird. Ich fürchte fast, die Hoffnung ist noch nicht aufgegeben, aber ich fürchte fast, dass es zu eng wird. Aber wir schauen mal. Es ist nicht unmöglich, dass das noch sich alles ausgeht. Letztes Jahr hatten wir ja die Situation mit Wundersame Wesen und Life of the Amazonia, glaube ich, die dann eben auch angekommen sind. Die haben wir quasi, da bin ich ja von Dortmund aus mit dem Transporter am Freitagnachmittag oder am Freitagmittag noch nach Essen gefahren, weil dort wurden die im Lager quasi am Vormittag oder der Container angeliefert und ausgeladen und am Mittag habe ich dann die Spiele nochmal ein paar Kartons eben geholt, dass wir die auf der Spiele dann schon zur Verfügung hatten. Also das war dann wirklich eine Punktlandung, aber das ist natürlich nicht immer zu schaffen insgesamt.
Womit wir gehört haben, Marcel Straub hat nicht ein kleines Handlager bei sich und verschickt die Sachen alle selber aus seinem Shop, sondern das lässt du machen, das hast du ausgelagert, den Bereich macht der Chef nicht auch noch selber.
Genau, wie vorher auch schon mal gesagt, dadurch, dass ich das ganze Ding ja auch klein halten wollte und möchte, ist eigentlich alles, was irgendwie geht, ausgelagert. Das heißt, die ganze Logistik ist irgendwo ein externes Lager. Da haben wir sogar inzwischen mehrere, eins eigentlich für den Großhandel und eins eben für den Direktvertrieb. Wenn jetzt gerade über einen Webshop Spiele versendet werden, dann den Vertrieb selber. Wir haben zwar jetzt, Markus macht das hier hauptsächlich dann mit, aber eher so Marketing, eher Social Media und so Sachen und eben die Betreuung der Kunden, wobei wir auch größtenteils hier eben über den Großhandel gehen und nicht jeden Händler auch einzeln beliefern, weil eben auch das zu aufwendig wäre. Wäre natürlich eine höhere Marge. Wir überlegen auch da vielleicht irgendwann mal ein bisschen mehr zu machen. Machen natürlich bei manchen Aktionen auch direkt mit dem Handel was. Aber in der Regel geht es auch alles über den Großhandel, dass wir eben auch, wie gesagt, hier das Ganze im Verlag selber relativ klein halten wollen.
Also wir haben gehört, es wird knapp mit Fair Swamp für Dortmund. Wahrscheinlich wird es irgendein Muster schon geben, was man da ausprobieren kann. Aber mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Und dann sehen wir für den Sommer, ich nehme an, Richtung BerlinCon sind dann Kandidaten, A Message from the Stars, die letzten Druiden und Riffwelten. Und ich nehme an, auch da musst du uns wahrscheinlich wieder momentan sagen, mal gucken, ob es klappt oder ist das sicher?
Genau. Also auch da jetzt Stand heute, 20. März. Message from the Stars müsste diese Woche fertig werden, also abholbereit werden. Ich warte noch ein paar Dokumente, dass ich den Transport buchen kann. Da warte ich jetzt eine Woche schon drauf. Also es gibt einfach immer sehr viele Unwägbarkeiten, die das Ganze immer wieder verzögern können. Sollte das alles klappen jetzt, dass wir das dann zügig auch rauskriegen. Ich habe jetzt tatsächlich auch die letzten, seit der Iran-Geschichte auch jetzt keine Transportkosten angefragt. Ich hoffe mal, dass die trotz allen Erhöhungen sich noch im Rahmen bewegen, dass das dann auch rechtzeitig ankommt. Riffwelten habe ich gerade vorher, heute Morgen, das Freigabeexemplar bekommen. Also das MPC heißt es dann, eine Mass Production Copy, die ich jetzt noch anschauen muss, dann freigeben muss, dann wird die konfektioniert, die Spiele. Das heißt, das müsste dann auch in den nächsten 1 bis 2 Wochen abholbereit sein. Da gilt dann das Gleiche wie für Message from the Stars. Müsste normalerweise dann rechtzeitig zu BerlinCon rankommen. Bei die letzten Druiden, da ist geplant, dass es Ende April erst fertig wird. Da wird es dann schon ein bisschen enger. Auch nicht unmöglich, das kommt drauf an, wie schnell dann halt alles, wie alles läuft. Ja, aber das sind so die Spiele, die jetzt die nächsten, oder in der Reihenfolge quasi, die jetzt fertig werden und die eine Chance haben, vielleicht noch zu BerlinCon oder auch rechtzeitig da zu sein.
Also einiges in der Pipeline, wie es bei euch immer so schön heißt, und einiges unterwegs. Das heißt, einfach mal vorbeigucken. Irgendwas Neues ist auf jeden Fall am Stand von Strohmann Games. Und jetzt wissen wir auch, wie der Name zustande gekommen ist. Das war ein Gespräch mit Marcel Straub, dem offiziellen und nicht heimlichen Geschäftsführer. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und uns einen Blick in den Verlag hast geben lassen. Dann drücken wir die Daumen, dass alle Schiffe so ankommen und alle Spiele so, wie du es dir wünschst.
Ja, das hoffe ich auch.
Dankeschön.
Viel Erfolg. Ciao, ciao. So, wir haben schon angekündigt, wir haben mal wieder ein paar Spiele im Gepäck. Wir haben viel gespielt, ist ja auch notwendig. Ich habe ja schon gesagt, Stichtag Ende März. Das heißt, bei mir kommen gerade sehr viele Spieletage, tatsächlich auch Nachmittage und Abende zusammen. Und ein Spiel, was ich da gespielt habe, ist jetzt relativ neu auf dem Tisch gelandet, ist Morty Sorty Magic Shop, so der deutsche Name des Spiels, beim Schmidt Verlag erschienen. Und ein sehr, sehr lustiges, schönes, schnelles Spiel, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Mich hat es sofort an Welcome To erinnert. Nämlich geht es darum, dass wir in diesem Shop, wir haben so einen kleinen Magieladen, in dem wir Getränke und, also nicht Getränke, sondern Tränke sortieren und einsortieren müssen. Und wie machen wir das? Wir sollen diese aufsteigend von den Zahlen, also von 1 bis 16 ist, glaube ich, die höchste Zahl, werden die in so Regalfächern einsortiert. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus, wenn ich da irgendwie mal ein Fläschchen mit 9 hingelegt habe und da sind irgendwie Pilze oder sowas drin, dann darf ich halt dahinter, also rechts davon, nur noch höhere Zahlen Fläschchen legen und davor nur noch niedrigere. Es gibt aber keine fixen Slots. Also ich kann auch mit einer 9 anfangen. Dann kriege ich halt Probleme, weil ich dann eine 5er, eine 4er Plättchen nicht mehr legen kann. Und das funktioniert ganz gut. Es werden immer einfach Plättchen in die Mitte geschmissen und davon darf ich mir eins aussuchen. Dann die nächste Person sucht sich eins aus. Und das machen wir so lange, bis das Säckchen leer ist. Und dann gibt es einen sehr simplen
in der Grundversion Wertungsmechanismus. Wenn ich viel von einer Sorte habe, kriege ich dafür mehr Punkte. Und dann gibt es aber auch noch so Zielaufgaben. Und da ist auch eine Varianz drin in diesem Spiel mit verschiedenen Zielaufgaben, was am Ende dann wirklich davon gewertet wird. Super zugänglich, super schnell erklärt, hübsch illustriert. Ob mit oder ohne KI, wissen wir nicht. Ich vermute mal ohne, um das fast nochmal aufzumachen. Und gerade die Varianz hat mir gut gefallen. Ja? Also das Grundspiel wird nicht unnötig kompliziert durch diese Varianten, Bewertungsmechanismen, die drin sind, aber bringen trotzdem eine immer wieder neue kleine Spieltiefe rein, dass ich mich auf andere Dinge diesmal konzentrieren muss. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Bevor wir jetzt böse Zuschriften kriegen, Illustration David Koschar, Grafik Alexander Wolinski. Ja, ich finde das, also ich finde vor allem die Spielbretter, die Spieler haben, sehr amüsant, illustriert. Da hüpfen Frösche durch die Gegend, da laufen Schnecken durcheinander und das ist schon mit viel Liebe gemacht worden, das muss man sagen. Ich bin so ein klein wenig irritiert von dem Cover, das sieht sehr lustig aus, da mit Kätzchen auf dem Tresen und einer Zauberin, die mit einer Alraune kuschelt. Also das sieht ein bisschen mehr partymäßig aus. Nee, es ist für mich doch, wo schon sagtest, man muss so ein bisschen tüfteln, man muss ein bisschen überlegen, was man da macht. Es ist aber genauso, wie du sagst, dass das Spiel relativ variabel ist, dadurch, dass es verschiedene Wertungsleisten gibt, die man austauschen kann, die eine A- und eine B-Seite haben. Auf der Rückseite kann man der Tableaus auch noch eine B-Seite haben, sodass man immer wieder neue Aufgaben, neue Herausforderungen in neuen Kombinationen zusammenstellen kann. Das heißt also, es gibt nicht eine Standardlösung, wie man am besten spielen kann, wie man am besten das Ganze einsortieren kann, seine Gläser in einer Reihe, sondern manchmal muss das auch anders sein. Und das reicht aus, um immer wieder etwas Varianz reinzubringen und immer wieder zu sagen, ich spiele das nochmal. Und wenn man mit erfahrenen Spielern spielt, dann kann man auch schon die eine oder andere B-Seite oder diese kleinen Wertungsrollen auch noch dazu zu nehmen. Dann wird es gleich ein bisschen dynamischer, man hat ein wenig mehr zu tun und dann ist man auch als Vielspieler, der das an eine Familie, die schon ein bisschen geübter ist, heranführen will, ist man dann gut ausgelastet und hat zu tun und wird da für eine Dreiviertelstunde, wie ich finde, 30 Minuten, Dreiviertelstunde für diejenigen, die grübeln wollen, dann doch ganz gut unterhalten. Also von daher für mich eine positive Überraschung in diesem Frühjahr.
Für 2 bis 4 Personen ab 8 Jahren, lasst euch von dem Cover nicht abschrecken. Das Cover macht keinen guten Eindruck für das, was im Spiel drinsteckt. Wie du schon gesagt hast, ich habe es mit einer Vielspielergruppe auch dann gleich mit den schwereren Plättchen gespielt und die waren auch sofort drin und waren begeistert und haben alle unisono danach gesagt, ja, wenn ich nur das Cover gesehen hätte, hätte ich es nicht gespielt. War gut, dass wir es ausprobiert haben, es hat wirklich Spaß gemacht.
Gut, kommen wir zu einem weiteren Spiel.
Markus Slavicek haben wir nicht dazu gesagt. Kein unbekannter Spieleautor. Also der hat hier, glaube ich, ganz gutes Händchen bewiesen, war ja mit Challengers sehr erfolgreich und ist jetzt mit Magic Keys letztes Jahr ja auch erfolgreich im Kinderspielbereich gewesen und hat jetzt hier ein schönes Familienspiel rausgebracht.
Apropos Familienspiel, gehen wir nochmal von Level deutlich weiter runter. Schauen wir mal auf das, was die Firma Game Factory macht. Die macht seit Jahren kleine Klappboxen, man hört es und wenn man jetzt heute mal ein bisschen rumrappelt, dann sind wir schon bei Auf die Eier. Das ist das neueste Spiel in dieser Minibox, die kostet, weiß ich nicht, 6-7 Euro. Da gibt es einige sehr interessante Spiele in den vergangenen Jahren, die rausgekommen sind, die richtig Potenzial haben und da war ich natürlich sehr gespannt, was kann Auf die Eier? Im ersten Moment denke ich erstmal irgendwie, früher hat sich ein Huhn noch einen Bratwurm auf den Rost gelegt. Wir erinnern das uns an Dr. Rainer Knizia, ja, so viel Zeit muss sein, das ist eigentlich dein Spruch, aber jetzt sage ich ihn mal, der das damals rausgebracht hatte. Und jetzt haben wir hier ein Spiel mit insgesamt 2, 4, 6, 8, 9 Würfeln. Und darauf sind halt Eier, die wir in die Pfanne hauen. Und tatsächlich auf der Box ist ein Huhn mit Schlabberlatz, das sich gerade ein Ei in die Pfanne haut.
Ja, Kannibale.
Überspringen wir das, reden wir über den Spielmechanismus. Wir haben dort verschiedene Farben auf den Würfeln, 3 verschiedene. Und dann gruppiert man dann, man darf 2-mal nachwürfeln und dann hat man halt ein Ergebnis. Der Gag an der Geschichte ist, dass es die 4. Farbe, also ich habe eben von 3 gesprochen, 3 Wertungsfarben. Die 4. Farbe sind grüne Eier, die sind schon schlecht. Und wenn ich die würfle, und das finde ich relativ originell, dann muss ich diese Würfel nehmen und sie meinem rechten Nachbarn geben und der würfelt dann nach und versucht natürlich damit Unheil zu erzeugen, mir meine Kombinationen zu zerschießen. Und wenn dann noch halt schlechte Eier auftauchen, ja, dann sind meine Kombinationen kaputt oder er macht irgendwie was anderes. Also es ist so ein bisschen Schadenfreude dabei. Das Spiel ist jetzt nicht überragend gut. Es ist aber ein gutes Spiel, meiner Ansicht nach, was in diese Spielereihe gut reinpasst. Man kann es überall mit hinnehmen. Das ist so eine typische Beschäftigung für Flugzeug oder hinten im Auto bei der Anfahrt in den Urlaubsort oder mal für zwischendurch. Das kann man haben und es ist eine ganz witzige Geschichte dabei. Je mehr Hühner man würfelt, je nach Spielsituation, desto mehr Siegpunkte kann man auch noch bekommen. Das nimmt dann ab, die Zahl der Hühner, die man würfeln soll, und dann wieder ab. Da muss man so ein bisschen gucken, wer zuerst 100 Punkte hat, hat gewonnen. Eine kleine Zockerei nebendurch, also wieder mal ein hübsches Spiel in dieser Reihe von Game Factory. Und jetzt gucken wir nochmal drauf, wer hat es verursacht. Das kommt von Udo Peise und ist für 2 bis 5 Personen ab 8 Jahren und dauert etwa eine Viertelstunde, so ist es.
Wie gesagt, diese Schadenfreude, diese Würfelei, so eine kleine Kniffelvariante finde ich auch sehr süß, gerade weil man es einfach in der Hosentasche mitnehmen kann. God 5 haben wir noch gespielt, auch brandneu, habe ich auch in Cannes auf der Messe kennengelernt, ist jetzt auch die deutsche Version da, ein Blue-Orange-Spiel und ist von Johan Levé und designed bei Mathieu Clos und Simon Duchy, also die Illustration. Ein Spiel von 2 bis 4 Menschen, geht auch gut zu zweit tatsächlich, stört aber auch nicht groß, wenn man es zu dritt oder zu viert spielt. Dauert nur tatsächlich 15 bis 20 Minuten eine Runde. Man ist sofort verführt, auch eine weitere hinterher zu legen, weil ganz oft die Nachricht kam bei mir, okay, jetzt habe ich es richtig verstanden, jetzt können wir nochmal neu spielen. Was macht man? Es ist ein Deduktionsspiel, bei dem wir 5 verschiedenfarbige, wunderschöne kleine Steinchen mit Augen und auf der Rückseite Zahlen haben. Die Zahlen gehen von 1 bis 60 und jede Zahl gibt es nur einmal. Die liegen alle verdeckt in der Mitte und jede Person hat ein kleines Tableau vor sich mit 5 zufällig ausgesuchten Zahlen. Was die einzige Info, die wir haben, also wir nehmen diese 5 Steinchen, stellen die vor uns hin und schauen die Zahlen nicht an und eine andere Person, ein Mitspieler, Mitspielerin, sortiert die dann von der kleinsten bis zur größten Ziffer und steckt die in dieses Tableau. Und meine Aufgabe ist jetzt so ein bisschen Mastermind-mäßig oder wie bei Bombusters oder so, diese Zahlen herauszufinden, indem ich deduktiv Sachen frage. Also ich darf, wenn ich dran bin, ein Plättchen aus der Mitte nehmen und dann steht da zum Beispiel eine 51 in grün, sehe ich dann. Also können alle auf ihrem Tableau abstreichen. Bei mir kann die 51 grün ja gar nicht sein, weil die hat ja jetzt jemand aufgedeckt. Also das kann ich ausschließen. Mein grüner Stein ist keine 51, kann ich durchstreichen. Wir haben alle so einen abwischbaren Block vor uns mit Stiften. Das heißt, die ist ausgeschlossen. Dann sage ich, Stefan, sortiere mir die doch mal bitte ein, diese 51. Ja, damit ich eine in Relation weiß, diese 51 ist die bei mir vor dem letzten Stein, vor dem vorletzten Stein, zwischen dem dritten und vierten Stein. Das heißt jetzt mal angenommen, du legst die zwischen dem vorletzten und letzten Stein bei mir, die 51, weiß ich also, mein letzter Stein ist orange und der muss höher sein als die 51, die du mir gerade da reinsortiert hast. Alle Farben darunter sind nicht über 51, das heißt, diese Zahlen kann ich alle ausschließen. Also sprich, diese orangene Zahl, die ich habe, ist dann schon mal eingeschränkt, über 51 muss sie sein. Ich weiß, jetzt habe ich das Tableau jetzt gerade nicht vor mir, aber genau. Die 50 ist orange, die kann es also nicht sein. Die 45 orange kann es nicht sein. Die kann ich alle durchstreichen, bis zur 5 runter. Das heißt, ich weiß schon, es muss die 55 oder die 60 sein. Und so funktioniert dieses Spiel. Es gibt noch eine andere Art, wie man sie abfragen kann, spare ich uns jetzt regeltechnisch. Und dann fangen wir da gemeinsam an zu deduzieren. Jeder ist dann am Überlegen, am Grübeln. Dann deckst du wieder eine Zahl auf und dann kann ich die wieder wegstreichen. Und vielleicht habe ich Glück und jemand deckt die 60 auf. Dann weiß ich also, alles klar, die orangene ist die 55. Kann ich einkreisen und deswegen heißt das Spiel God 5. Wenn ich alle 5 habe, schreie ich, stehe auf, jubel und sage, hier, ich habe es geschafft, ich habe alle 5. Und dann wird aufgedeckt und kontrolliert und dann ist die Schmach groß, wenn ich mich dann doch vertan habe und daneben lag. Und ein bisschen Zocken ist auch dabei. Ein bisschen Zocken geht auch, weil man will natürlich der Schnellste sein. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, die Orange ist entweder die 55 oder die 60, aber meine Mitspieler sind auch schon kurz davor, kann ich natürlich auch Risiko gehen und sagen, ich hab's, ich möchte raten, ich sage einfach, die Orange ist die 60 und dann liege ich halt daneben oder nicht oder ich warte, bis ich es wirklich sicher weiß. Super schnell gespielt, macht total Laune, finde ich, weil es einfach so ein sehr zugängliches Deduktionsspiel ist. Es ist ein bisschen hirnig in der ersten Runde, aber das legt sich dann sofort, weil man dann diese kleinen Kniffe verstanden hat mit diesem, was ist jetzt größer und kleiner, was darf ich wegstreichen? Aber nach der ersten Partie hat man das auf jeden Fall verstanden.
Was ich spannend finde, du hast es gerade angesprochen, man versucht den anderen zuvorzukommen. Das ist ja praktisch ein Wettlauf, um das zu ermitteln. Wenn alle auf ungefähr dem gleichen Niveau spielen, kommen alle relativ gut voran. Mhm. Und das dieser Zeitpunkt, wo viele ihre Informationen haben, ist dann sehr dicht beieinander. Also wir hatten Partien, wo alle im gleichen Zug fertig werden konnten. Dann geht es ja darum, riskiert man zu sagen, ich glaube, der andere weiß es, ich versuche mal einfach mal auf mein Glück, dass ich mit einer 50% Chance habe. Ich weiß, wie meine Kombination ist oder nicht. Also das finde ich sehr spannend. Ich weiß aber nicht, wie lange mich das dauerhaft fesseln wird, weil wenn das immer so ist, ich weiß nicht, ob es da andere Möglichkeiten gibt, das noch abzukürzen. Dazu habe ich es noch nicht oft genug gespielt. Ich bin gespannt drauf. Es macht Spaß. Es sieht nett aus. Es fasst sich gut an. Und die Spannung, was die anderen rausbekommen und ob man da ganz gut im Rennen liegt und wenn man dann plötzlich mal, wie du es gerade gesagt hast, viele auf einmal abstreichen kann, die ist natürlich da und die macht Freude bei dem Spiel. Man hat auf der anderen Seite die Situation, dass manchmal aber auch dann wiederum Zahlen kommen oder aufgedeckt werden, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann. Und wenn das in der entscheidenden Phase passiert, dann ist da schon ein gewisser Frustfaktor drin. Ne? Mhm. Also von daher, das muss man ertragen können. Es ist aber auf jeden Fall so, dass ich sehr gespannt bin, dass das sehr interessant ist, das Spiel. Und ich freue mich auf die nächsten Partien und mal gucken, welchen Langzeitreiz es auf mich ausübt.
Ja, da stimme ich dir voll zu. Langzeitwirkung hat es nicht wie Bombaster. Das definitiv nicht. Es ist nicht die gleiche Qualität, was so diese Wiederspielbarkeit angeht, weil da einfach so viel drinsteckt im Bombaster mit den 60 Missionen oder 65 oder was das ist. Das hat man hier nicht viel Varianz. Es ist eher ein schnelles, zugängliches Spiel, aber dieser Glücksfaktor ist in manchen Partien wirklich sehr ärgerlich, weil man denkt, eigentlich habe ich's. Wenn jetzt das Richtige aufgedeckt wird, weiß ich's, aber davor kann ich's einfach nicht wissen. Damit muss man klarkommen. Der Glücksfaktor ist drin, das macht es aber halt auch für sehr unterschiedliche Alters- und Schwierigkeitsstufen gleichermaßen zugänglich. Also das, finde ich, ist fast schon wieder ein Vorteil, dass man mit Kindern das genauso gut spielen kann, auch wenn man logisch vielleicht ein bisschen besser denkt als ein Achtjähriger, sage ich jetzt mal so, hat man nicht unbedingt sehr viel Vorteile bei diesem Spiel, weil es ist halt kein Schach, sondern es ist halt auch eine große Portion Glück. Die Achtjährige hat dann halt vielleicht Glück und diese eine Zahl, die ihr fehlt zum Ausschussverfahren, wird aufgedeckt und ich decke 5-mal nacheinander auf und kriege lauter Zahlen über 50, wobei ich schon lang weiß, dass die alle irgendwie drüber sind. So, das ist das Problem an dem Spiel, aber durch die kurze Spieldauer finde ich es bisher noch nicht so dramatisch, dass es großen Nachteil ist.
Manuel, lass uns mal was spielen. Ich habe hier was auf dem Tisch liegen. One Word Away von einem gewissen, hatten wir den Namen nicht schon? Markus Slavicek, erschienen bei One More Time Games, Grafik von Rory Muldoon. Es geht darum, Begriffe zu erraten. Ich habe hier eine Begriffskarte, da nehme ich jetzt mal den Begriff und dazu schreibe ich jetzt mal drei Begriffe in meine Klappkarte rein. Das muss ich normalerweise, mache ich das verdeckt, dass die anderen das nicht sehen. Da wir uns alle nicht sehen können, kann ich jetzt hier ganz offen mal drei Worte hier eintragen, von denen du überhaupt keine Ahnung hast. Und so, und dann müsstest du mir bitte mal sagen, 1, 2 oder 3. Das ersetzt den Würfel bitte. Welche Zahl bitte?
2 wurde gewürfelt.
Oh nee, nicht die 2. Das ist das Wort, was wir unbedingt brauchen. Ja, okay. Also dann nehme ich jetzt hier mein Schwämmchen und streiche dieses Wort, was ich mit einem abwischbaren Schrift geschrieben habe, wische ich jetzt wieder weg und lasse nur den ersten Buchstaben stehen. Das heißt, wir haben jetzt 2 Worte und ein Wort mit einem Buchstaben. Und du sollst drauf kommen, was denn der Lösungsbegriff ist, den ich auf meiner Karte hatte. Also Begriff 1 ist, Hinweis 1 ist Nadel. Hinweis 2 ist W. Hinweis 3 ist Baum. Herr Fritsch, bitte lösen Sie.
Nähen, W und Baum.
Nadel.
Nadel, achso, Entschuldigung.
Nadel.
Nadel, W und Baum.
Ja.
Okay, dann ist das W, könnte ich mir jetzt vorstellen, war vielleicht ein Wald, könnte sein. Also wir haben den Nadelbaum, wir haben den Wald und was war das letzte? Baum.
Ja.
So, Baum kann es also nicht sein, Wald könnte es sein, vielleicht war das W was anderes. Und Nadel, dann nehme ich doch, oder W könnte Weihnachten sein. Ich glaube, der Begriff ist Tanne.
Natürlich hat Manuel Fritsch die Karte nicht vorliegen, neben seinem Mikrofon.
Nein, wirklich nicht.
Es ist richtig. Wunderbar.
Es ist nicht gefaked. Mich jetzt auch auflaufen lassen hier, der Herr Dux.
Ja? Nein. Aber was mich halt gedrückt hat, dass wirklich Weihnachten gestrichen wurde, weil das hätte dann doch ein bisschen weitergeholfen. Und so funktioniert dieses Spiel. 3 Begriffe aufschreiben, einer wird weggewischt bis auf einen Buchstaben. Deswegen heißt das Spiel ja auch One Word Away. Und dann wird in der einen Variante kooperativ gespielt und alle gemeinsam am Tisch erraten das. Und dann gibt es für jedes Wort, was korrekt erraten wurde, 3 Punkte, was dann, wenn es nicht klappt, kann man dann nochmal diesen einen gestrichenen Begriff ausschreiben. Da gibt es noch einen Punkt, wenn man drauf guckt. Ansonsten 0 Punkte. Es läuft ein Timer runter, 2 beziehungsweise 1 Minute. Und dann war es das Ganze, was da dran so schwierig ist. Man kann das natürlich auch mit Begriffen machen wie Tabelle, Rezept oder Zivilcourage. Drei Worte.
Sehr schwere Begriffe dabei.
Drei Worte für Zivilcourage und das sind momentan alles Worte von den weißen Karten. Es gibt also noch schwierigere Karten, da stehen dann noch andere Sachen drauf, wie zum Beispiel Prothese, Nagellack oder Energie. das ist also eine Aufgabe für Wortspielrunden, die wirklich gut drauf sind, die das können, denn das, die Tanne, die wir jetzt eben zu Demonstrationszwecken benutzt haben, war natürlich ein Begriff der einfachsten Art und da steckt schon eine ganze Menge mehr hinter und da drauf zu kommen, das ist gar nicht so einfach und von daher fand ich das, jetzt jemand, der Wortspiele sehr mag, fand ich das schon mal sehr, sehr spannend und das ganze Spiel kann man nicht nur kooperativ spielen, sondern auch kompetitiv mit zwei Gruppen nebeneinander. Manuel, hier ist das erste Zwei-Familien-Spiel. Ich kann mit zwei Familien gegeneinander spielen. Das heißt also, da spielen dann die zwei Gruppen gegeneinander und dann müssen die eigenen Teammitglieder noch drauf kommen, was denn da wohl draufsteht auf den Karten.
Was ich da ganz cool finde an der Variante, dass man da nicht das Wort per Glückswurf aussucht, sondern das gegnerische Team quasi überlegt, was ist denn das beste Wort, was streichen wir weg. Dadurch zieht das Spiel sich ein bisschen länger, weil man dann eben sehr viel diese Diskussion hat, ja, okay, aber das Wort ist doch wichtiger. Also da würden wir jetzt diskutieren, Weihnachten ist so ein klarer Hinweis auf Tanne, das streichen wir weg. Und dann sagt jemand anders, wir nehmen die Nadel weg, weil dann sagt er vielleicht irgendwie Wald oder so. Und das ist eben so ein Ding, das wird dadurch ein bisschen länger, aber verändert sich in eine positive Art, wenn man halt so kompetitiv Wortspiele mag. Finde ich beides sehr schön, beide Varianten und ja, sehr, sehr putzig.
Auch da Langzeit, das Spiel ist gerade eingetroffen, Langzeitreiz ist noch nicht klar, aber es ist schon so, dass man, wenn man es erklärt hat, dass man dann sagt, oh, lass uns mal die schwierigen Sachen ausprobieren, wie weit wir kommen. Und ich kann mir vorstellen, mit Gruppen, die sich gut aufeinander eingestellt haben, kann man das sehr weit treiben, das Ganze. Und da man die Option hat, das Ganze gegeneinander oder kooperativ zu spielen, finde ich, ist das auch eine gute Lösung. Dann kann man sich entscheiden, wie denn die ganze Sache einem am besten zu einem passt. Von daher eine interessante Neuheit für Menschen, die Wortspiele mögen. One Word Away, wobei man das Away dann ja fast nicht mehr lesen kann. Da steht nur noch ein A auf der
Packung. Weggestrichen.
Da hat schon wieder einer was weggemalt.
Ja, schönes Cover auf jeden Fall. Gut, dann das letzte Spiel, was bei mir jetzt gerade frisch auf dem Tisch gelandet ist und auch gleich mehrere Partien schon hervorgelockt hat, weil es mich direkt fasziniert hat, ist von Florian Maas ein Debütspiel, sein erstes Spiel, illustriert von Lars Besten und beim Publisher Piatnik erschienen. Project Skyline heißt das gute Ding. Nicht verwechseln mit Skybridge, das hat mir tatsächlich gar nicht gefallen. Project Skyline gefällt mir dagegen sehr, sehr gut. Es ist ein City-Building-Game, würde man auf Englisch sagen. Also wir bauen Hochhäuser in New York oder in Tokio. Wir haben zwei verschiedene Spielseiten, die auch eine unterschiedliche Spielmechanik haben. Die sind jetzt nicht unterschiedlich schwer wie bei Rebirth, sondern haben die gleiche Grundmechanik, gleichen Kartensets und so weiter. Nur die Art und Weise, wie man auf dem Stadtplan punktet, ist leicht unterschiedlich. Also wirklich eher eine Variante, so wie bei Funkenschlag unterschiedliche Stadtpläne oder so. Beide sind sehr, sehr spielenswert und sehr schön. Das Spiel funktioniert ganz einfach. Am Anfang habe ich ein sehr minimalistisches Deck, ein Kartendeck, klassisches Deckbuilding-Mechanismus. Ich ziehe Karten, darf davon dann immer eine Farbe ausspielen und die Farben beziehen sich auf die Stadtteile. Also wenn ihr schon mal SimCity früher gespielt habt, dann kennt ihr die Farben. Grün ist so die Erholungsecke, weiß sind die Stadtgebiete, also die Wohngebiete, rot ist Industrie und blau ist Büro. Ne, so ist das quasi symbolisiert. Das heißt, ich habe halt jeweils in meinem Startdeck eine blaue, eine rote, eine weiße und eine grüne Karte, mit der darf ich Gebäude, also Etagen, Stockwerke auf diese Plätze stellen. Da kann ich mir aus einem Standardauslage weitere Karten dazu holen. Und typisch Deckbuilding versuche ich eben schlechtere Karten. Wir haben auch am Anfang Karten, die geben uns einfach einen Siegpunkt. Die wollen wir loswerden und die können wir upgraden. Also wir können entweder Karten aus dem Standardpool nehmen, das sind immer die Basic-Karten, die man schon hat, oder man sucht sich eine Upgrade-Karte aus. Dann muss ich eine Karte aus meinem Deck entfernen und wenn es eine rote Karte war, darf ich die mit einer Karte aus der Auslage upgraden gegen Kosten, die dann eine zum Beispiel zwei Farben hat. Also die kann Rot und Blau bedienen. Dadurch wird sie natürlich sehr viel besser, weil ich dann flexibler werde. Und diese Sonderkarten haben auch sehr, sehr starke Fähigkeiten, die ich eben normal nicht machen kann. Also ich darf dann auch mal zwei Gebäude gleichzeitig bauen oder ich darf am Wasser bauen und so weiter und so fort. Wollen wir nicht ins Detail eingehen, aber diese Karten sind sehr, sehr stark, kosten mich aber halt auch was. Und jetzt kommt das Besondere an diesem Spiel, dass es sehr, sehr konfrontativ ist. Was wir von so klassischen Eurogames heutzutage ja oft gar nicht mehr gewohnt sind, dass man sich richtig fies in die Suppe spuckt. Also dieses Spiel Project Skyline ist ein Spiel für Leute, die harte Konfrontation am Spieltisch mögen, weil man sich wirklich, wirklich Sachen wegnehmen muss. Das Spiel funktioniert nur damit. Also es gibt das Empire State Building in der Mitte als zentralen Punkt in der New York Map und es gibt dann verschiedene Sehenswürdigkeiten in der Stadt, wie zum Beispiel ganz am Rand hinten auf dem Wasser die Freiheitsstatue. Die sind nicht benannt, aber wenn man in New York, in Manhattan so ein bisschen sich auskennt, kann man so erahnen, was das wohl sein könnte. Also da gibt es verschiedene Spezialfelder, das sind Sehenswürdigkeiten und die will ich mit einer durchgehenden Hochhäuserkette miteinander verbinden. Und dann bekomme ich diese Punkte immer, also nicht nur einmalig beim Verbinden. Also wenn ich es schaffe, so ein Feld mit 4 Punkten mit dem Empire State zu verbinden, über 5, 6 Hochhäuser, dann bekomme ich jede Runde 4, 5, 6 Punkte, was auch immer. Jede Runde, wenn ich dran bin. Das heißt, du hast natürlich eine starke Motivation, mir diese Punkte nicht nur wegzunehmen, sondern für dich selber zu beanspruchen. Und dadurch, da immer nur das oberste Geschoss von diesem Haus, also dass die Hochhäuser stapeln sich so übereinander und immer nur das Dach sozusagen, die oberste Etage ist relevant für die Verbindung. Aber ab 7 ist Schluss. Also höher als 7 kann es nicht sein. Das heißt, ich habe immer so diese Problematik, versuche ich außen rum zu bauen, meinen eigenen Weg, weil es gibt ja mehrere Wege dann, die man da verbinden kann, zu schaffen. Mache ich da wirklich mit bei diesem Wettkampf? Versuche ich vielleicht an anderen Stellen für mich was zu sichern und versuche ich jetzt, nutze ich meinen Zug, um dir 7 Punkte wegzunehmen, auch wenn ich diese Runde die Punkte noch nicht bekomme? Oder versuche ich mir selber irgendwas aufzubauen, was mir Punkte gibt? Also man hat immer dieses Abwägen, wer kümmert sich drum, dass niemand wegrennt mit den Siegpunkten? Und gleichzeitig gefällt mir auch die Mechanik, dass ich, wenn ich neue Sachen kaufe, also neue Karten mir hole, muss ich das mit Siegpunkten bezahlen. Und den Mechanismus mag ich ja sowieso sehr, sehr gerne, dass man Siegpunkte ausgeben muss und dann kalkulieren muss, kriege ich das überhaupt wieder rein. Ein superschönes, schlankes Wettrennen mit einer sehr, sehr großen Taktik, weil auf dem Spielfeld so viel passiert, dass ich halt wirklich jede Runde, wenn ich dran bin, neu überlegen muss, was ist denn jetzt das wirklich Relevante? Also man kann bei diesem Spiel nicht vorplanen. Dadurch kann es auch ein bisschen grübelig werden, weil ich sehr eingeschränkt bin durch meine minimalistische Hand. Ich habe nicht sehr viele Karten auf der Hand. Ich kann nur eine Farbe spielen und muss dann halt situativ entscheiden, gehe ich gegen dich, baue ich mir selber was auf, was ist jetzt gerade gefordert. Wenn man die Karten, die ganzen Spezialkarten dann aber mal kennt, kann man das gut wegspielen. Also 40 bis 60 Minuten spielt man da 2 bis 4 Personen. Wenn man es mit weniger als 4 Personen spielt, werden halt Felder abgedeckt, wie man es so kennt, dass es einfach ein bisschen enger wird, die Mehrheitenwertungen und so weiter. Zugängliches Spiel, taktisches Spiel, nicht für alle. Also ich habe auch schon Personen gehabt, die das gespielt haben, die gesagt haben, ich war den Tränen nahe. Und da war auch noch ein paar dabei, die sich dann nicht unbedingt so getraut haben, gegeneinander zu spielen. Also sicherlich kein Spiel für alle, aber für eine Gruppe, die das abkann, dass im Spiel auch hart gegeneinander geschossen wird, ein tolles Ding von Piatnik.
Es soll niemand sagen, wir hätten nicht davor gewarnt. Man soll sich von dem unschuldigen Weiß des Kartons nicht blenden lassen. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es hier stehen, hatte es aber noch nicht auf dem Tisch. Ich bin aber an der Thematik Spielen, Wolkenkratzer bauen, immer wieder sehr interessiert. Da gibt es sehr interessante Spiele. Zuletzt im vergangenen Jahr war das großartige Tower Up zum Beispiel unterwegs. Und in diesem Jahr ja Project Skyline. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich wartet. Und danke für den Hinweis. Ich werde meine Spielgruppe gleich entsprechend aussuchen.
Und stell Taschentücher bereit.
Okay, das soll unser Überblick gewesen sein über die Neuheiten, die wir momentan gespielt haben. Wer dann noch weitere Sachen ausprobieren möchte oder diese Sachen selbst ausprobieren möchte, der hat Ende April dazu Gelegenheit. Da ist dann die Spielmesse Spiel doch in Dortmund vom 24. bis zum 26. April. Da werden diese ganzen Sachen sicherlich auch verfügbar sein. Da kann man das alles ausprobieren, entweder bei den Verlagen direkt oder in einer großen Spielausleihe. Und da werde auch ich intensiv unterwegs sein, um diese ganzen Frühjahrsneuheiten, die jetzt momentan gerade auch bei dir auf den Schreibtisch schwappen, da vor Ort mal zu spielen, um mal zu schauen, was ist denn für die Spielbox da spannend, was können wir im übernächsten Heft dann machen, in Heft 3. Wir haben allerdings vorher noch ein anderes Heft, das Heft Nummer 2, was rauskommen wird. Das soll passend zum Spiel doch da sein. Und wir befinden uns quasi jetzt mit dem Spielboxcast zwischen genau zwei Heften, zwischen dem Heft Nummer 1, was bereits im Februar erschienen ist, und bei dem wir auch eine ganze Reihe sehr spannender Artikel drin hatten und Rezensionen. Wir haben neben einer Übersicht über dessen, was wir so alles in Nürnberg erfahren und gesehen haben, was an Neuheiten kommen wird, ein Interview mit Elizabeth Hargrave drin gehabt, über wie sie Spiele erfindet und über ihr neues Spiel Sunnybell. Wir hatten ein Porträt einer Redakteurin von Kosmos, Christine Ganasinski, über ihre Arbeit und wie das so hinter den Kulissen ist, was passiert, bis wir ein fertiges Spiel auf dem Tisch stehen haben. Da ist nämlich nicht nur der Autor oder die Autorin beteiligt, sondern auch sehr, sehr viel redaktioneller Gehirnschmalz unterwegs gewesen. Und wir haben eine ganze Menge Rezensionen, angefangen von Moon Colony Bloodbath über Kilia und Behind Dark Romance, die große Reise, und Forestry, um nur einige zu nennen, oder zum Beispiel auch Fossilium. Alles Besprechungen in der neuen Spielbox, die erschienen ist im Februar. Und da muss der Chefredakteur dann erstmal gerade jetzt was sehr Unangenehmes sagen, aber er muss sich um Entschuldigung bitten. Der muss um Entschuldigung bitten, denn mir ist da persönlich ein ziemlich heftiger Bock unterlaufen. Das werden wir in der nächsten Spielbox auch aufarbeiten. Wer auf die Homepage von Spielbox.de geschaut hat, wird sehen, dass wir bereits seit Anfang März eine kurze Stellungnahme bzw. einen kurzen Hinweis gemacht haben. Es geht um die Besprechung von Sunnybell. Die habe ich auch noch selber geschrieben und mir ist da ein richtig heftiger Fehler passiert. Eigentlich ist meine Aufgabe als Spielbox-Redakteur dafür zu sorgen, dass keine Fehler passieren und dass ich die finde, die mir vielleicht auch die Autoren und Autorinnen da reinarbeiten. Aber den habe ich höchst selbst verursacht. Ich habe das Spiel an einer Stelle falsch gespielt und deswegen muss da jetzt eine Korrektur kommen. Das passiert in der nächsten Spielbox. Das müssen wir jetzt nicht en Detail machen, aber um was geht es? Sunnybell ist ein Familienspiel, vielleicht gehobenes Familienspiel, wo wir einen Strandspaziergang machen. Und über einen Strand spazieren und in 7 Abschnitten Muscheln einsammeln auf einem Weg zu einem Leuchtturm. Dann machen wir Kehrt, laufen zurück, sammeln wieder Muscheln ein. Und alles, was wir einsammeln, legen wir in einem bestimmten System in unserer großen Tasche ab. Und je nachdem, wie diese Muscheln dann nach Farben und Formen sortiert dort liegen, bekommen wir bei Spielende Punkte. Und man versucht sich dem ein bisschen ineinander zuvorzukommen, in den Abschnitten was wegzuschnappen. Aber meine Kritik, die ich in der Spielbox Nummer 1 geäußert habe, war, dass auf dem Rückweg zu wenig Material auf dem Plan liegt. Das ist falsch. Das ist nicht so. Wir haben sowohl von Herstellerfirma Hasbro, deren Marke Avalon Hill ja ist, als auch von Elizabeth Hargrave sofort den Hinweis gekriegt, ihr müsst da was falsch gespielt haben, und so ist es. Es gibt keinen Materialmangel. Wir haben an einer Stelle einfach zu wenig Material auf den Plan gelegt und deswegen ist das, wie ich das Spiel bewertet habe am Ende, wo ich gesagt habe, das führt für mich zu einer Abwertung von Spielen, nicht richtig. Das müssen wir berichtigen, das werden wir in der nächsten Ausgabe tun. Das heißt, man darf dann nochmal sehen, es wird nicht eine komplett neue Rezension geben, aber wir werden nochmal eine Seite zu Sunnybell machen, auch mit Kommentaren von weiteren Mitspielerinnen und Mitspielern aus der Spielbox, die das Spiel gespielt haben. Dann werden wir diese Bewertung nochmal neu vornehmen. Wie gesagt, das soll nicht passieren, das darf nicht passieren, das ist mein Job, dass es nicht passiert, aber es ist passiert und dann muss man da offen und ehrlich mit umgehen und das sei hier so gesagt. Wir haben uns beim Verlag und bei der Autorin entschuldigt, bei Elizabeth Hargrave ist es deswegen vor allem sehr, für sie ist das sehr ärgerlich, weil sie an dem Spiel sehr persönlich hängt. Sie hat dieses Spiel seinerzeit designt. Ihr Vater, ihr mittlerweile verstorbener Vater, hat sie auf die Idee gebracht, ein Spiel über Muscheln und Sammeln am Strand zu machen. Beide hatten auch diesen Ort besucht. Und deswegen hat sie eine sehr enge persönliche Bindung auch zu diesem Spiel. Und dass man ihr dann nachsagt, sie hätte an der Stelle nicht ordentlich gearbeitet, das ist natürlich für sie sehr, sehr bitter. Ich habe mich dabei persönlich um Entschuldigung gebeten, da hat es auch ein direktes Gespräch gegeben. Aber die Sache ist nun in der Welt und als Printmagazin kann man das nicht eben mal gerade so eben korrigieren wie in einem Blog oder in einer Website, wo man dann sagt, ja, wir haben dann Fehler, wir haben das korrigiert. Das machen wir ordentlich, das drucken wir in der nächsten Ausgabe ab und dann kann man das auch nochmal nachlesen. Aber so viel Zeit wollten wir uns jetzt hier in diesem Podcast nehmen, darauf schon mal hinzuweisen. Also die Besprechung zu Sunnybell, der zweite Teil, die Bewertung des Spiels. In der nächsten Spielbox-Ausgabe 226 wird sie noch einmal kommen. Und in der nächsten Ausgabe haben wir dann auch noch weitere spannende Themen drin. Es wird ein langes Porträt zu Ryan Lockhart geben von Red Raven Games, dem Autor, Illustrator und Verleger, der seit langen Jahren dort Spiele herausbricht. Sein neues Spiel Kreaturenkarawane werden wir ebenfalls besprechen. Wir haben die Titelgeschichte handelt vom Spiel Propolis, eine Lokalisierung von Alea, die in diesen Tagen erscheinen wird. Wir haben weitere Besprechungen, wie zum Beispiel Tal der Gnome, Landgut oder relativ aktuelle Spiele wie Divan oder Hero Story dabei. Und wir werden einen Blick werfen auf ein Spiel, was es vor langen Jahren schon mal gab. Einige werden sich noch an Metropolis erinnern. Bei Istari seinerzeit. Das ist im vergangenen Jahr unter dem Titel Skyrise wieder herausgekommen. Ein sehr, sehr spannendes Spielprinzip, wie ich finde, wo man auch Wolkenkratzer baut. Wie komme ich auf die Idee, dass ich das spannend finde, dass ich das in der Spielbox haben will, habe ich eben schon verraten. Also es geht auch hier um Wolkenkratzerbau in einer Stadt. Und das Spielprinzip ist so clever, weil man immer nur benachbart zum letzten Wolkenkratzer, der eingesetzt worden ist, mit einem höherwertigen einsetzen kann und hoffen kann, dass man nicht überboten wird, dass man diesen Bauplatz für sich gewinnen kann. Das ist, wie ich finde, so spannend, dass wir da nicht nur eine Besprechung haben, sondern auch den Vergleich haben zu dem Spiel Metropolis, was vor langen Jahren bereits erschienen ist. Das in der Spielbox Nummer 226. Erscheinen soll sie kurz vor der Messe Spiel doch, das heißt im April rund um den 23. 24. April.
Sehr schön, dann sehr viel Spaß euch allen auf der Spiel doch, dir natürlich auch den Nostheide Menschen, die diese Messe organisieren. Euch viel Spaß, wenn ihr sie besucht. Gebt uns gerne Feedback auch vor Ort. Negative Kritik könnt ihr direkt an Stefan vor Ort sagen. Positive könnt ihr mir mailen. So machen wir die Arbeitsteilung. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut.
Tschüss.